Ich habe hier jetzt ein neues Handy und das ist auch total wichtig gerade für mich.
Neues altes Handy allerdings.
Ich habe ein neues altes Handy. Ja, ich habe ja kein Geld. Ich hab jetzt das Handy von meiner Schwester, das habe ich hier abgekauft. Und weißt du, was jetzt passiert ist?
Was ist passiert?
Ich bin jetzt endlich ein Teil der Jugendkultur geworden. So wie Tokotronic damals schon sang, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein.
In typischen Tokotronic, ich möchte...
Ja, genau. Ja, der Podcast ist jetzt rum, wir haben jetzt Tokotronic gesungen. Nein, ich habe jetzt...
Ich liebe Tokotronic, ne?
Ja, ich liebe auch Tokotronic.
Das rote Album von Tokotronic ist fantastisch.
Tokotronic ist so eine Band, die ich als Kind gehasst habe, also als Jugendlicher habe ich Wieso gehört und dann gab es dieses Lied...
Ja,
die
sind nicht so energetisch, ne?
Gab es dieses Lied, ich habe mit Tokotronic Bier getrunken und ich habe das erst nicht verstanden, dann habe ich bei Wieso verstanden, die machen sich über Tokotronic lustig, über diesen Stil und heutzutage aus einer anderen Perspektive, aus der Entwicklung, würde ich halt sagen, Tokotronic ist eine ganz großartige, wunderbare Band, die ich mir gerne anhöre und lass mich ja mit Wieso in Ruhe. Aber das ist nicht das, was ich erzählen wollte, sondern im Sinne von Tokotronic bin ich Teil der Jugendbewegung geworden. Und zwar kann ich jetzt endlich auf meinem neuen Handy spielen. Ich war nämlich damals total tief traurig, als Pokémon Go rauskam. Du brauchst mindestens ein iPhone 5 und iOS 9. Um es zu spielen und ich hatte halt nur ein iPhone 4, das heißt, alle haben Pokémon gespielt.
Außer du.
Außer mir und ich war schon so, rempel ich irgendwen an, reiße ich dem das Handy aus der Hand, damit ich auch mal kann.
So verzweifelt, schon.
Ich hab's mal einmal ausprobiert bei einer Arbeitskollegin, die hat mir dann ihr Handy geliehen und dann konnte ich das mal ein bisschen spielen, aber es war nicht das Gleiche und jetzt kann ich endlich Pokémon Go spielen, nur ich habe damals schon gewusst, so, jetzt ist der Hype, jetzt spielen es alle.
Und jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei.
Total
kalt draußen.
Jetzt ist es vorbei und diese Hype-Erfahrung, das, was ja eigentlich vielleicht das Tolle daran war, das Spiel, nicht das eigentliche Spiel, sondern dass alle irgendwie unterwegs waren und man irgendwie so diesen Aufbruchmoment hatte, so dieses Pionierelement. So wie
ja, was entwickelt sich daraus?
Was passiert hier eigentlich gerade? So in die Richtung. Und jetzt ist es aber noch viel interessanter, weil ich meinte so, es wird auch interessant für mich, weil alle anderen, die können ja diese Erfahrung gar nicht mehr machen, wie es ist, dieses Spiel anzufangen, wenn man der Einzige ist. Meine Freundin meinte so zu mir, ich bin jetzt mit dem Einzigen in Marburg unterwegs, der Pokémon Go spielt. Und ich meinte so, warte mal, ich muss noch ein Patimos fahren.
Ich finde das eigentlich, ich habe mal einen Artikel gelesen, den fand ich sehr spannend. Da gab es auch, glaube ich, sogar so eine YouTube-Reihe. Da hat ein YouTuber tote MMOs besucht. Also ja. MMO-Welten, die keiner mehr spielt. Und da hat er eine Figur getroffen. Ein Charakter, das war auch richtig gruselig, so ein Charakter in so einer absurden, ganz reduzierten Welt, in der auch niemand mehr sich befindet und hat dann mit dem interagiert und angenommen, das wäre ein NPC. Und irgendwann hat er sich aber so komisch menschlich verhalten und auf einmal ist er einfach verschwunden. Und das ist, ich finde das eigentlich eine sehr gute Idee, vielleicht sollten wir sowas auch mal machen, irgendwelche alten MMOs besuchen und schauen, so die zurückgelassenen, toten Welten der Videospielgeschichte.
Na, ich kann ja tatsächlich jede
Woche... Pokémon Go ist natürlich nicht tot.
Nee, aber es ist ja gerade ein anderes Erlebnis und ich kann ja quasi jede Woche vielleicht ein kurzes Snippet bringen.
Also das kannst du jetzt gleich machen bei, was spielen wir diese Woche?
Stimmt, genau. Das habe ich ja dann diese Woche auch gespielt.
Okay.
Dann machen wir das da.
Erstmal Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Pixel-Diskurs-Podcast, Episode 23. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services dieses unsrigen Universums. Mein Name ist Stefan Simond und mir gegenüber sitzt Tobias Klöß. Hi.
Hallo Stefan.
Tobi, was hast du gespielt diese Woche? Pokémon Go, lass mich raten.
Assassin's Creed Go.
Es gibt Hitman Go.
Hitman Go gibt's auch schon.
Und aber das ist natürlich jetzt nicht so, das ist dann eher so eine Art Brettspiel-Ding, so auf dem iPad und sowas spielt man das dann.
Ach so, ich dachte, man läuft dann durch die Gegend und dann
ermordet Leute.
Guck mal da hinten, ja.
Ach so, warte, ich habe das Thema der Woche noch nicht gesagt. Soll ich das erstmal machen?
Ja, vielleicht sag doch besser, mal das, ne? Thema der Woche.
Ich sag erstmal das Thema der Woche. Ich habe das jetzt genannt, das Thema der Woche ist diesmal Journalismus, Spielejournalismus, Spielspaß und Entscheidungen mit Jochen Gebauer. Wir haben nämlich einen Stargast, wenn man so will. Und Jochen Gebauer wird dann mit uns gemeinsam über das Thema der Woche sinnieren. Ich habe einen Vortrag aufgezeichnet und mit ihm ein Gespräch geführt. Dazu später mehr. Stay tuned. Erstmal lauschen wir jetzt Tobis Pokémon Go-Erfahrungen.
Ja, ich habe es installiert, ich habe es gestartet, dann ist es erstmal abgestürzt. Also es
das ist typische Pokémon-Erfahrung.
Ja,
Pokémon Go-Erfahrung. Es ist gut, dass es immer noch so ist.
Erstmal schön, es ist abgestürzt. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich jetzt am Anfang bin ich noch total irritiert von irgendwie mit den ganzen Sachen, mit dem es mich irgendwie voll klatscht an Informationen, irgendwie an Bonbons, die ich bekomme und irgendwie. Pokémon, die ich finde. Ich habe auch momentan noch das Gefühl, dass das Pokémon, was ich gerade finde, für mich noch gar keine Relevanz hat, sondern dass ich erstmal so durch die Gegend laufe und merke so, guck mal, da kann ich was fangen, aber noch gar nicht so einen Bezug habe mit, also ich habe ja Pokémon gespielt irgendwie früher und dann denke ich mir schon so, guck mal, ein Pummeluff und so, aber ich habe noch gar, also ich sammle die irgendwie und habe aber noch gar nicht irgendwie so diesen Punkt von wegen, okay, das ist jetzt irgendwie toll, ich gucke mir das Pokémon selber nochmal an, sondern ist irgendwie dieses, ich habe das jetzt gefangen und jetzt packe ich es weg.
Du erreichst eher diesen Punkt, an dem du sagst, okay, jetzt habe ich 4000 Taubsies. Ja, jetzt kann ich irgendwie dann, da gibt es dann so ein paar Strategien, wie man dann so weitere Erfahrungspunkt-Boni bekommen kann. Ja. Ganz viele Taubsies sammelt und dann ein Glücksei aktiviert und die dann alle nacheinander entwickelt. Da schießt der Erfahrungspunktezähler in die Höhe.
Und das, was ich hatte, das, was vielleicht gerade meine prägnanteste Erfahrung ist, um das Gleiche schon wieder abzuschließen, weil ich habe es ansonsten bisher hauptsächlich zu Hause gespielt oder wenn ich mal bis zum Teegut gelaufen bin. Genau. Und sehr schön war, als ich ein Carpador in meiner Dusche gefangen habe. Das war meine erste lustige Bilderfahrung. Und ein Ratzfratz bei uns in der Küche, so von wegen, guck mal hier, Schädlinge in der Küche. Aber das, was ich wirklich, also bezogen auf den Hype, den ich vorhin erwähnt habe, was so ein kurzer Schockmoment für mich war vorhin oder ein Kontrastmoment war, dass ich hinten bei der E-Kirche, hier in Mauer gibt es die E-Kirche, das ist so eine große Kirche, wo es so einen kleinen Spot quasi hinter der Kirche gab. Da sind nämlich auch so ein paar Statuen und so und so ein paar Treppen, wo man sich hinsetzen kann. Und da war halt im Sommer, da war alles voll, da waren ständig Leute, da bin ich abends immer dran vorbeigelaufen.
Ja, ich war da auch oft.
Genau, du warst da auch oft und ich war da auch mal mit einer Freundin, da habe ich mir das Handy von einem Freund von mir ausgeliehen und da haben wir Pokémon Go gespielt. Und jetzt bin ich da vorbeigelaufen und es war so dieses Moment, so als würde man eine alte, verlassene Stätte betreten, so wo man weiß, so hier, damals haben sich hier die Menschen,
die Pokestops noch glühten.
Genau, als die Pokestops noch glühten und für mich war das mehr so eine Erfahrung von, also der Ort an sich hat sich ja in keinstem Moment irgendwann mal verändert, sondern durch die Menschen, die sich halt da aufgehalten haben und für mich war das dann so dieser Moment, so wie als würde man durch ein Museum laufen oder so, also dass man nur noch die Artefakte hat. So, hier ist diese Statue und hier kann man noch irgendwie Pokebälle abholen.
Langsam und rostig drehen sich die Pokestops.
Ja, man geht auch nur kurz vorbei, dreht noch den Pokestop, guckt noch mal kurz nostalgisch rüber und gibt es dann aber doch auf und kommt zum Podcast. Vielleicht ändert sich das ja wieder zum Sommer oder vielleicht treffe ich, das wäre auch natürlich spannend, noch einzelne Pokémon Go-Spieler auf der Straße.
Die verirrt herumlaufen, ihre Heimat suchen. Ich habe mich verlaufen, im Sommer angefangen Pokémon zu fangen, bin immer weitergelaufen und finde meine Heimat nicht mehr.
Oder weißt du, was ich glaube ich mal mache? Ich erstelle bei Facebook mal für einen Termin meiner Wahl, werde ich mir noch ausdenken, einen Pokémon Go Revival, so wie man 90er-Partys macht.
Ja, da wirst du jetzt bei den Temperaturen nicht viel Glück haben.
Ja, aber ich will es mal ausprobieren. Ich will mal gucken, ob ich das schaffe, wenn ich das aktiv, weil im Sommer war das ja so, da war ja dieser Moment auch davon, man trifft sich zufällig. Man ist unverabredet. Also zufällig im Sinne von, jemand hat einen Lockstoff ausgelegt, aber dass man halt irgendwie sagt, okay, man macht eine Facebook-Veranstaltung, schreibt halt auch irgendwie rein, hey Leute, bringt euch warme Sachen mit, es wäre cool, wenn jemand Tee organisiert und so. Und dass man halt aktiv weiß, weil im Sommer haben sich wahrscheinlich alle gedacht so, es ist warm draußen, ich gehe mal raus, ich guck mal, ob die Leute da sind. Und dann haben sich ganz viele andere das auch gedacht und jetzt ist halt Winter. Und da denken sich halt ganz viele, ich gehe nicht raus, weil da wird wahrscheinlich niemand sein und es ist mir auch zu kalt.
Aber schau doch lieber, ob du nicht vielleicht so einen Ort findest, wie ein Café oder eine Bar oder sowas, wo Pokestops und vielleicht auch eine Arena in der Nähe sind. Und dann kann man das eher machen. Dann kann man eher sich da auch ein bisschen aufwärmen und plaudern.
Ja, da würde ich aber eher ausprobieren zu gucken, ob sich so die Pokémon Go-Spieler in so Nischen zurückgezogen haben. So, wo überwintert der Pokémon Go-Spieler? Vielleicht könnt ihr uns ja auch in die Kommentare schreiben, wo seid ihr? Seid ihr nur zu Hause oder habt ihr euch kleine Höhlen gegraben unter den Pokestops? Naja. Gibt es einen geheimen Eingang, von dem nur die Sommerspieler wissen?
Ich habe das einfach irgendwann gelöscht, um ehrlich zu sein. Weil ich fand es schon irgendwie, es hatte schon was für eine Weile, hat dann aber seinen Reiz verloren. Als es kälter wurde, hatte ich keine Lust mehr rumzulaufen und Pokémon zu sammeln. Im Sommer habe ich es tatsächlich häufiger gemacht, einfach zu sagen, ich habe jetzt irgendwie eine Stunde Zeit, dann gehe ich jetzt raus und fange ein paar Pokémon und treffe vielleicht irgendwie ein paar Leute oder so.
Ja gut, das mache ich ja prinzipiell eh nicht, sondern ich merke halt irgendwie, ich laufe jetzt hier gerade von A nach B, mir ist langweilig, ich fange jetzt noch ein paar Pokémon. Also für mich ist es eh schon immer so ein Punkt gewesen, dass ich das während ich was anderes mache. Also ich hätte jetzt überhaupt gar keine Zeit, aktiv irgendwo hinzulaufen, um dafür Pokémon zu sammeln.
Ich habe dir was mitgebracht, Tobi.
Ja.
Ein Flash-Tipp.
Ein Flash-Tipp.
Ich würde eigentlich gerne diese Kategorie etablieren. Flash-Tipp der Woche. Flash of the Week. Oder sowas. Ja, weiß ich nicht. Ein Flash-Tipp. Immer, also ein Flash-Spielchen, das einer von uns oder auch jemand anderes in dieser Woche entdeckt hat, das irgendwie eine kostbare Perle der Spielekunst darstellt und das wir dann hier vorstellen, ganz kurz. Und ich weiß aber nicht, ob das gelingt, weil ob man dann da jede Woche was findet, ist ja auch, muss man mal suchen und so weiter. Aber diesmal habe ich einen ganz guten Tipp bekommen von Alexander Hens. Und mein Flash-Tipp lautet daher: We become what we behold von Nikki Case. Das ist ein kurzes Browserspiel, ich erkläre erstmal, was es ist. Es ist ein kurzes Browserspiel, das sich mit der Medienwirkung und auch der absurden Produktion und Reproduktion von Hass beschäftigt. Ja, von durch Medien reproduzierten Hass. Sehr reduzierte Interaktion, schön gezeichnet, ganz minimalistische musikalische Untermalung und eine starke sozialpolitische oder auch medienpolitische Aussage. Wenn euch dafür interessiert, N-Case, also ncase.itch.io ncase.itch.io. Ihr findet den Link wie immer auch in den Shownotes. Und ich würde euch schwer ans Herz legen, dieses Spielchen zu spielen. Dauert ungefähr 10 Minuten vielleicht. Aber lohnt sich. Von dem sind auch so Sachen wie der Coming-Out-Simulator. Können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen in den nächsten Tagen. Erstmal können wir vielleicht auf die Artikel der Woche schauen und zur Presseschau kommen. Die Pixel-Diskurs-Presseschau. Wir lesen für euch Artikel im Internet. Selten nur in irgendwelchen Printmagazinen eigentlich.
Ich habe schon mal drüber nachgedacht, so. Aber dann, also was ich halt machen könnte, ist, ich stelle mich in den Rewe und lese halt irgendwie kurz die GameStar, während ich an der Kasse warte, weil der Vorteil von Internetmedien ist ja für uns, die können wir halt einfach suchen, aktiv, oder die kommen auch aktiv zu uns über ein Feedly. Aber so ein Printmedium, das muss man sich ja kaufen. Und dann ist das ja auch oft, die kommen ja auch nicht so, also das hat die GameStar, glaube ich, mal in so einem, da gab es so einen, auch so ein Who war das Games-Journalismus quasi, wo geht es hin, wie gehen wir damit um und so. Und da haben sie auch darüber diskutiert, inwiefern der Printmedienleser auch immer das Gefühl hat, dass er weniger bekommt und langsamer bekommt als der Online-Leser. Das ist ja auch ein großes Problem.
Und ich glaube auch, also wir müssten uns dann halt mehrere dieser Games-Magazine und auch dieser wissenschaftsjournalistischen Magazine zulegen. Mal schauen, ob wir sowas irgendwann mal mit aufnehmen. Wenn wir nochmal irgendwie sagen, wir wollen da jetzt richtig die Presseschau nochmal richtig aufpeppen. Ja?
Na, schön wäre es ja, wenn es sowas wie das Philosophie-Magazin gäbe für Videospiele.
Gibt's ja in mancherlei Hinsicht. Man müsste sich wahrscheinlich ein bisschen zusammenkramen aus unterschiedlichen Sachen, aber man könnte sowas
zusammen. Ja, aber ich meine ja quasi ein Printmedium, ein bündelndes Magazin, was vierwöchentlich rauskommt und halt ja auch keinen aktuellen Anspruch hat, sondern eher so auf diese großen Themen mit entsprechenden großen Persönlichkeiten eingeht, wo dann halt die Koryphäen der Game Studies vielleicht auch was zu sagen.
Nee, du musst
Philosophie-Magazin zum Beispiel.
Wenn dann schon in den Printmedien die Kolumnen durchlesen und sowas. Aber Presseschau Nummer 1. Es gibt ein Bundle, das ich sehr interessant fand. Es kommt ja selten nur vor, dass ich irgendwelche Spiele oder Spiele-Bundles oder sowas vorstelle. Das trägt den Titel A Good Bundle und ich bin über Polygon darauf gestoßen. Das ist ein Bundle aus 151 Indie-Spielen. 151 Indie-Spiele, die entweder im Browser oder auf Windows, Mac, Android laufen. Und die Beschreibung lautet, Zitat, This is a good bundle. A bunch of creators are sharing their works to combat some of the ugliness in our world. Zitat Ende. Dabei sind Titel wie Gone Home, Proteus, Depression Quest. Ihr müsstet Minimalbetrag von $2 bezahlen. Ich habe mich jetzt noch nicht schlau gemacht, ob das, wie das von Deutschland aus funktioniert. Aber ich denke mal, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, ob man das mit PayPal oder sowas macht, da sind diese ganzen Währungsprobleme ja eigentlich schon irgendwie zu umgehen, sag ich mal. Minimum $2 und ab $20 gibt's alle Spiele. Ja, ich glaube, für $2 sind es irgendwie 89 Titel und dann staffelt sich das sozusagen hoch. Für $20 gibt es alle 151 Spiele. Und wie gesagt, echte Perlen dabei. Gone Home, Proteus, Depression Quest. Wenn ihr sowas noch nicht gespielt habt, dann unbedingt zugreifen. Die Titel sind alle frei von Kopierschutz und die Einnahmen gehen an zwei NGOs. 50-50. Und die eine NGO ist die American Civil Liberties Union. Das ist also eine NGO, die sich für Bürgerrechte einsetzt, für die Gleichberechtigung von Homosexuellen, gegen Polizeibrutalität kämpft, gegen Folter und Todesstrafe. Und die zweite NGO ist Planned Parenthood, also sowas wie in Deutschland, Pro Familia, die also Vorsorge für sexuelle Erkrankungen machen, Beratungen bei Schwangerschaftsabbrüchen, Krebsvorsorge in bestimmten Fällen und sowas. Das Angebot läuft noch bis zum 29.11., Tobi, also nur noch bis Dienstag.
Gibt es einen aktuellen Anlass?
Na, ich glaube, die politische Entwicklung in den USA, würde ich mal vermuten. Ne?
Ja.
Und es ist auch einfach, ich habe das jetzt mal mit reingenommen, weil ich dachte, es ist auch mal gut, dann auch mal sowas Positives zu haben.
Ja, aber das hätte ich jetzt spannend gefunden, wenn Sie sagen, also die Projekte, die da jetzt, diese NGOs haben natürlich auch unabhängig von solchen...
Immer dabei.
Die sind immer dabei und die sind auch immer wichtig, dass man die unterstützt. Aber die, also wenn man da jetzt zum Beispiel auch tatsächlich eine Reaktion auf die Trump Election hat, dann wäre das ja auch zum Beispiel spannend. Aber
das ist nicht der Fall.
Gutes Projekt.
Wie immer, Link in den Shownotes. Nummer 2. Video games also have a fake news problem. Von Jason Schreier, Kotaku.com. Es ist ja so, dass derzeit viel darüber diskutiert wird, über so Fake-Nachrichten im US-Wahlkampf. Ja? Hm. Diese Sache hängt ja immer noch in der Medienwelt sehr nach, dass also Fake-Nachrichten über Themen, die mit dem Wahlkampf zusammenhängen, eine weitere Reichweite haben auf den Social-Media-Plattformen als tatsächliche Nachrichten. Und Jason Schreier von Kotaku beschreibt, dass es eigentlich ein ähnliches Problem auch für den Spielejournalismus gibt. Er sagt, dass wir, wenn wir einfach mal experimentell googeln, besonders nach Titeln, die noch nicht erschienen oder angekündigt sind, unter den Top-Hits bei Google oftmals unglaubwürdige Plattformen sind oder auch einfach gleich komplett erfundene Geschichten. Und dass diese Sachen unglaubwürdig sind, das kann man gar nicht so einfach nachvollziehen. Entweder, also nur, wenn man sich schon auskennt und weiß, dass es nicht stimmen kann, oder indem man mal die Quellen zurückverfolgt und schaut, woher das kommt. Und ich fand das eigentlich sehr ulkig. Ich habe eine mal mitgebracht. Einen Fake-Beitrag. Einfach so mal für den Spaß.
Schön wäre gewesen, wenn du mich gefragt hättest, fake or not fake.
Fake or not fake. Jetzt habe ich es aber schon verraten. Oh, und das ist auch so obviously fake.
Wir könnten bei der News, könnten wir immer eine Fake News mit reinnehmen und dann am Ende auflösen.
Und ihr müsst dann, liebe Zuhörer, müsst dann raten, ob, sind wir X-Faktor, das Unfassbare.
Ja, aber diese Geschichte war gelogen.
Genau, lösen wir dann noch während der Folge auf. Am Ende.
Am Ende der Folge,
genau. Ja, das machen wir sehr gut.
Ja, aber dann.
Ich bin Jonathan Frakes.
Du bist Stefan Siebert.
Hier, hör dir das mal an. Ist jetzt Englisch, aber
ja, ist okay.
Zitat. It has been reported before that GTA 6 accounts point to the upcoming Sony PlayStation event. This will serve as its official release. They even said actress Eva Mendes will be included on board to serve as the game's lead hero. Everyone was looking forward to the 2017 release. Guess what? Sony and Rockstar changed their minds. GTA fans everywhere are very disappointed, as expected. During the recent PlayStation meeting, the genius game developers were hush-hush about any GTA 6 info. As a matter of fact, Rockstar did not even show up at the event. There were lots of speculations regarding the game's release. Unfortunately, they decided to pull out, as indicated by released reports. Apparently, GTA 6 will be postponed for release until 2018. Ugh! Das steht tatsächlich da drin. Zitat Ende.
Wer denkt sich denn sowas aus?
Das ist tatsächlich einfach komplett frei erfunden. Es gibt überhaupt keine Ankündigung von GTA 6 und ugh, also nichts dergleichen. Also, finde ich eigentlich ganz ulkig. Einfach mal hinsetzen und sagen, was könnte ich mir denn jetzt mal ausdenken? Ist übrigens von The Bitbag. Also zukünftig bei der Plattform, wer die Plattform The Bitbag verfolgt, einfach aufhören. Nummer 3. Ich habe einen Artikel mitgebracht von Superlevel mal wieder. Gedankenspiele über fehlende künstlerische Integrität. Von Markus Dittmar. Markus Dittmar macht folgendermaßen auf. Er nennt ein paar Beispiele, in denen die Entwickler von Spielen der Empörung von Spielern nachgegeben haben. Jüngere Beispiele. Zum Beispiel das Ende von Mass Effect 3. So war, dass die Leute sich dann beschwert haben, lang anhaltend und laut beschwert haben und letztendlich wurden da Veränderungen vorgenommen. Ich habe es selbst nicht gespielt, deshalb weiß ich nicht inwiefern, aber es wurden Veränderungen vorgenommen. In Watch Dogs 2 gab es kürzlich den Fall, ein Spieler hat eine Prostituierte getötet. Im Spiel? Ja, klar, im Spiel. Ja. Und hat dabei dann festgestellt, dass irgendwie, wenn man da irgendwie unter den Rock guckt, kann man da eine Vagina-Textur sehen. Und das fand man dann scheinbar irgendwie offensive. Und dann hat Ubisoft sich entschieden, die Textur zu entfernen. Man kann die Prostituierten immer noch umbringen, aber sie haben jetzt da keine Vagina mehr. Wahrscheinlich Unterwäsche oder so. Keine Ahnung.
Das Spiel ist doch aber 18.
Und das finde ich einen besonders interessanten Fall. Oder kuriosen Fall. Wieder Ubisoft. Die stehen heute am Pranger. In The Division, diesem MMO, was in dem winterlichen, dystopischen New York spielt, in der die Welt sozusagen in der Hand, oder die Stadt ist in der Hand von irgendwelchen Rebellengruppen und so weiter, herrscht Bürgerkrieg. Und es gibt ein Gebäude, in dem eine jammernde Frau sitzt in einem Raum. Die kniet auf dem Boden und jammert. Und dieses Soundfile, dieses Jammern läuft im Loop. Und es läuft weiter und weiter und weiter. Und Spieler haben sich zunehmend, besonders auf Reddit, auch darüber beschwert, dass das super nervig sei, dieses ständige Jammern, wenn man weil man das auch schon irgendwie teilweise in einem gewissen Radius hört. Und die jammert und jammert und jammert. Und im letzten Update von The Division hat Ubisoft die Frau entfernt. Sie ist weg. Es ist still. Und Markus Dittmar stellt das jetzt gegenüber so Titeln, so Autorenspielen. Ja? Also das waren jetzt große Produktionen, ja, bei denen man auch irgendwie einen Fokus hat darauf, was wollen die Leute. Und er sagt, das Gegenteil davon, was wir im Moment beobachten können, sind Autorenspiele wie Dysphoria. Das ist ein Flash-Spiel, in dem es um eine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, es geht um eine Geschlechtsumwandlung oder um eine Transgender-Person. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und da sagt Markus Dittmar eben, diese Autorenspiele, die Community muss sie so nehmen, wie die sind. Da werden keine Veränderungen dran vorgenommen. Da kommt wahrscheinlich, also wenn da irgendwas nicht Tolles dran oder so, dann ist es halt so. Ja? Deal with it. Aber, und er sagt, die haben halt auch irgendwie eine konkrete, meistens konkrete gesellschaftspolitische oder philosophische Implikation. Aber er sagt auch, Watch Dogs und The Division sind politische Spiele. Liegt ja auf der Hand, ja, in The Division, wo diese Dystopie sozusagen ihren Anfang darin gefunden hat, dass auf Geldscheinen verbreitete Viren dazu geführt haben. Watch Dogs, wo es um eine Totalüberwachung geht, ja, Foucault'scher Panoptismus eigentlich. Und Markus Dittmar sagt, Zitat, nimmt man diesen Themen nun die Schärfe, indem alles herausgepatcht wird, was womöglich aneckt oder verstört, nimmt man den Spielen gleichzeitig sämtliche künstlerische Substanz, die unter ihren Kommerzansprüchen verdeckt gelegen haben mag. Und er sagt weiterhin, und das finde ich ein sehr schönes Schlusswort für diesen Artikel, Zitat, wenn Entwicklerinnen und Entwickler ihre kreative Hoheitsmacht veräußern. Entsteht am Ende ein verwässertes und inkonsistentes Produkt, das jedweden künstlerischen Wert verliert. Letztlich sind es somit nicht die Spiele selbst, die eine künstlerische, kulturelle oder politische Aussage treffen, sondern das Hofieren einer Spielergemeinschaft, die den Anblick einer Vagina verwerflicher als das wahllose Morden findet und negative Emotionen am liebsten gänzlich ausgeblendet wissen will. Damit sind Videospiele wohl tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Zitat Ende.
Ja, ich bin da schon am Überlegen, wie man eigentlich damit umgeht, weil das Problem ist ja quasi, also wir kritisieren das jetzt hier irgendwie aus unserem Elfenbein-Podcast.
Kann man so sagen, ja, kann man so sagen.
Aus unserem Elfenbein-Podcast und jetzt hast du aber ja quasi die, also ein Teil der Community, der Gamer, Leuten, die sich als Gamer verstehen oder Leute, die dann merken, okay, ich habe das Spiel gespielt und das hat mich gestört, schreibe ich doch mal eine Kundenrezension. Also, weil nichts anderes ist das ja an dem Punkt, wenn ich sage, ich habe mich in meinem Spielspaß, habe ich mich gestört gefühlt darüber, dass da jetzt im Bürgerkrieg, also muss man sich auch mal überlegen, im Bürgerkrieg da jemand anfängt zu weinen, das hat mich gestört. Aber die Entwickler reagieren natürlich darauf und sagen, okay, dann haben wir das jetzt geändert, weil wir wollen natürlich, dass dieses Spiel gut ankommt. So, wo ist da der Punkt, wo man ansetzen kann? Muss man jetzt mit den Entwicklern reden? Also quasi innerhalb des Diskurses gibt es quasi ja eine Gruppe, die hat die Definitionshoheit an der Stelle. Die Kunden. Also die Entwickler natürlich auch ein Stück weit, weil sie erstmal das Produkt bringen. Aber die Spieler haben die Definitionshoheit über, finde ich das Spiel gut oder nicht? Und wie melden wir das den Entwicklern zurück, worauf die Entwickler und EntwicklerInnen sagen, okay, das ist nicht gut angekommen, dann ändern wir da was, damit es sich weiterhin gut verkauft, damit die Leute nicht sagen, ist voll das Scheißspiel, spiel das nicht, weil da heult die ganze Zeit jemand im Hintergrund rum. Also müsste man dann jetzt entweder ansetzen und sagen, hey, ihr Spieler, die euch da gerade aufregt, hier ist unsere Position und wir versuchen euch davon zu überzeugen, weil im Endeffekt sind die Personen ja in einer Position, die sie nicht verlassen werden, ohne dass ein Bildungsprozess entsteht, dass jemand anders da sagt, hey, aber pass doch mal auf, da ist doch jetzt irgendwie hier gerade das und das Element drin, was irgendwie ganz spannend ist, was wichtig ist, dass es drin ist. Und hast du mal darüber nachgedacht, warum das auch da drin ist? Oder geht man halt zu den Entwicklern also baut genauso Druck auf und sagt, nein, nehmt es wieder nicht raus. Also geht man quasi auf eine Ich-Du-Beziehung zu den SpielerInnen, zu den anderen SpielerInnen, deren Teil man auch ist. Oder sagt man zu den Entwicklern, hallo, wir sind auch hier und wir haben ein Interesse daran, dass das so ist, wie ihr es gemacht habt. Es gibt nicht nur diese Gruppe. Also ist die Gruppe derjenigen, die diese politischen Inhalte haben will, nicht viel zu leise.
Ich glaube, das Problem dabei ist einfach, dass es gewisse Dinge gibt, bei denen kann man es nicht so eindeutig sagen. Ich habe The Division nicht gespielt, deshalb habe ich jetzt keine Position zu dieser wimmernden Frau. Aber das Ding ist ja auch, wenn sich dann da Leute drüber beschweren und sagen, das ist nervig, dann klingt das natürlich super krass. Ja? Die wimmernde Frau im Bürgerkrieg nervt. Das klingt natürlich nach dieser skrupellosen, rücksichtslosen, hey, ich will einfach Leute erschießen Mentalität. Andererseits kann man aber auch sagen, vielleicht nervt die wirklich. Vielleicht ist das Soundfile einfach laut, penetrant und läuft im Loop. Ja,
und wenn und ist dann schlecht und ist nicht authentisch. Ja, genau. Das kann natürlich auch sein. Aber wir gehen jetzt von dem Fall aus, es gibt die wimmernde Frau und sie ist nervig, sie ist authentisch, sie ist... Wir gehen jetzt von diesem Fall aus.
Und dann will man das nicht sehen.
Es geht ja nicht wirklich um The Division.
Genau, und da finde ich eigentlich, ist es so... da würde ich sagen, beide deine Vorschläge. Man muss an beide Gruppen gewissermaßen herantreten. Wenn man sowas hat wie ein Titel wie, nehmen wir This War of Mine. Und da sind die Figuren dann ständig depressiv, weil man irgendwelche grausamen Dinge gemacht hat. Und dann sagen die Spieler vielleicht, das nervt, wenn die Figuren die ganze Zeit depressiv sind, weil ich will ja den Krieg überstehen, ja, und ich will ja das Spiel gewinnen, sozusagen. Und wenn meine Figuren dann in Depressionen verfallen, dann stört das sozusagen. Dann macht das Spiel keinen Spaß mehr. Es ist zu träge, es ist zu lahm, es macht keinen Spaß mehr. Deshalb patcht das mal, dass es einen weniger starken Effekt hat. Und da würde ich dann sagen, da würde ich in beide Richtungen würde ich mich da prügeln. Da würde ich sowohl sagen, das ist ein inhärenter Teil dieser Erfahrung, die Trägheit, die Niedergeschmettertheit an den Spieler und würde dem Entwickler gleichzeitig Mut zu sprechen, zu sagen, verwirklicht doch diese Vision, die ihr habt, verwirklicht doch dieses, das ist ja auch das, was Markus Dittmar als künstlerische Integrität, ja, behaltet euch dieses künstlerische Rückgrat bei, zu sagen, nein, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt in allererster Linie dem Spaß dienlich, darüber spreche ich gleich auch noch mit Jochen Gebauer, aber das muss so sein.
Ja, und noch eine dritte Gruppe ist ja auch noch existent innerhalb der Community, die Meinungsmacher, also andere Leute, die zum Beispiel einen Podcast machen oder einen YouTube-Kanal haben oder eine Spielezeitung schreiben, auch an die muss man rantreten, weil es ist ja nicht so, dass es jetzt nur unsere Elfenbeintürme hier gibt und so weiter, sondern es gibt auch zum Beispiel Leute wie Rainer Schauder, dieser YouTuber, der auch relativ...
Mit dem habe ich mal ganz lange diskutiert.
Mit dem habe ich letztens auch diskutiert und dann hatte ich irgendwann so diesen Punkt, dass ich gesagt habe, hier, wir haben hier keinen Konsens. Warum diskutiere ich eigentlich mit dir über irgendwie... Es ging um die Darstellung von Frauen in Videospielen, also so Anita Sarkeesian-Position und so weiter, die ich ja auch dann eher vertreten würde und so weiter. Und er kam irgendwann mit dem Post von wegen Spiele sind Spiele, Kunst ist Kunst, Kultur gut ist Kultur gut und hat mir dann noch irgendwie Vorwürfe gemacht, dass wenn ich ja die Damsel im Distress kritisieren würde.
Ja, jetzt nicht zu sehr reiner Schauder bashen, dann lass uns ihn lieber mal einladen.
Ja, pass auf, aber... Dann habe ich dann irgendwann gemerkt, so, warum diskutiere ich eigentlich mit dir? So, ich will dich doch gar nicht überzeugen, sondern ich will, dass gute Spiele bekannt werden und ich will das, also es war so dieser Punkt von Walking Simulator, fuck yeah, habe ich mir dann irgendwann gedacht, warum diskutiere ich eigentlich die ganze Zeit mit dir darüber, wie Frauen in Videospielen dargestellt werden, anstatt dass ich irgendein Spiel finde, zum Beispiel Last of Us. Also, es war eine junge Frau, aber zum Beispiel eine andere Darstellung von einem Mädchen in einem Spiel. Und warum spreche ich nicht positiv darüber und mache das bekannter, als mich mit irgendwem im Internet darüber abzu... Aber ja, wir können auch gerne mal Rainer Schauder einladen.
Ich würde gerne mal Rainer Schauder... Ich habe auch schon mal länger mit ihm diskutiert.
Aber Diskussion
betreiben. Man muss es ja nicht so anlegen. Also nein, Quatsch. Ich würde gerne mal mit Rainer Schauder diskutieren. Ich habe mit ihm auf Reddit schon mal länger diskutiert. Er wusste aber nicht, dass ich das bin.
Er wusste bei mir auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass er weiß, dass wir existieren.
Ja, wahrscheinlich nicht. Der ist in einem anderen Level dieser Branche, sage ich mal. Aber ich würde Rainer Schauder gern mal einladen, weil ich weiß, dass der hat eine andere Position, eine Position, die durchaus kontrovers ist, die darin besteht zu sagen, also das, was ich mit ihm diskutiert habe damals, war Kulturkritik. Sollen wir kulturkritisch an Spiele herantreten? Meine Position war, ja, immer. Und seine Position war, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich will nichts Falsches sagen, entweder, sie war, glaube ich, nicht nein, nie, sondern sie war eher nur in bestimmten Fällen. Und ich finde das ganz gut. Er hat mal ein schönes Kontrastprogramm. Einfach mal Rainer Schauder einladen.
Ja, klar.
Also ich fand, wenn wir nochmal so ein Thema machen.
Ich will ihn ja auch gar nicht persönlich bashen. Ich fand ihn eigentlich ja immer sehr sympathisch und habe auch seinen Kanal sehr lange geguckt. Ich habe mich nur immer dann an diesen Punkten, habe ich mich dann immer mit ihm in die Haare gekriegt und so. Aber ist ja überhaupt gar kein persönlicher Angriff an der Stelle.
Nummer 4.
Ja.
Letzte Meldung für diese Woche. Kommt von gameswirtschaft.de und trägt den Titel Der Kulturtest, die Steuerprüfung des BIU. Tobi, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber die deutsche Gamesbranche hat ein Problem.
Sie hinterzieht Steuern?
Nein, das nicht.
Ach so.
Weiß ich jetzt nicht, weiß jetzt nichts von. Vielleicht weißt du da mehr als ich.
Weiß ich nicht, weil du jetzt mit Steuerprüfung anfängst.
Nein, also das Ding ist, die deutsche Gamesbranche hat einen ausgesprochen geringen Marktanteil, wie du dir vielleicht denken kannst. 6,5% Marktanteil in Deutschland. Und woanders ist er garantiert nicht höher. Ja, also das heißt, verschwindend geringer Marktanteil. Ähnlich wie natürlich auch bei deutschen Filmen, wobei deutsche Filme ein bisschen höheren, glaube ich, noch haben. Und aufgrund dessen wurde der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware, BIU, gebeten, einen Vorschlag zur Förderung der deutschen Gamesbranche zu machen. Wie kann man die deutsche Gamesbranche ein bisschen ankurbeln? Und die haben etwas vorgeschlagen, und zwar den sogenannten Kulturförderungsbonus. Das ist im Grunde nichts anderes als eine steuerliche Erleichterung und funktioniert folgendermaßen. Wenn die Produktionskosten von einem Spiel mindestens 200.000 Euro betragen, dann können 25% der Steuerlast entfallen. Was bedeutet, dass die Entwicklung um ein Viertel günstiger wird. Ja? Allerdings ist diese Entlastung an gewisse Voraussetzungen gebunden. Und die stelle ich dir jetzt vor. Die Grundvoraussetzung ist, und das ist jetzt alles Zitat, das Spiel erhält mindestens eine Jugendschutzfreigabe ab 18 Jahren. Ja, also nichts, was jenseits des USK-Radars fliegt oder dann im Nachhinein indiziert wird. Und dann hat dieser, und jetzt kommen wir auf diesen Kulturtest zu sprechen, denn der kulturelle Kontext ist natürlich auch wichtig. Folgende Punkte, Tobi, sind für diesen kulturellen oder für diesen Kulturtest relevant. Das Setting des Spiels findet in Deutschland statt. Hauptcharaktere haben Bezug zu Deutschland bzw. stellen eine Persönlichkeit der deutschen und europäischen Zeit- und Weltgeschichte oder eine fiktive Figur der deutschen oder europäischen Kulturgeschichte dar. Spiel greift typische deutsche Motive, Ideen etc. auf. Spiel erscheint mindestens in deutscher Sprache. Was denn?
Erzähl ruhig weiter.
Das kann ja lustig sein. So. Spiel greift deutschen oder europäischen Kontext auf. Außerdem, Zitat, Chancen auf eine Förderung hat ohnehin nur, wenn Minimum ein Drittel der leitenden Mitarbeiter und ein Drittel der Grafiker, Entwickler, Missionsdesigner ihren Wohnsitz in Deutschland oder in der EU haben. 50% der Entwicklung müssen in Deutschland stattfinden. Zitat Ende. Und das funktioniert dann so, es gibt 42 Punkte insgesamt, die man bei diesem Kulturtest erreichen kann. Also das ist jetzt immer Kulturtest in einfachen Anführungszeichen. Und wenn man 16 Punkte erreicht hat, kann dieses Prüfsiegel vergeben werden. Ja, dass man sagt, okay, das ist jetzt was wir kulturell fördern wollen. Wobei ist ja eigentlich nur eine wirtschaftliche Förderung. Ja, aber in unserem kulturellen Interesse und wirtschaftlichen Interesse fördern wollen. Und genau, so funktioniert das. 16 Punkte mindestens erreichen von 42, dann hat ein Entwicklerstudio die Aussicht, ein Viertel ihrer Steuerschuld erlassen zu bekommen. Es ist dann dabei noch unklar, welches Gremium genau jetzt dann darüber entscheidet. Und das Ganze ist auch jetzt erstmal nur ein Entwurf, ja, den man als Debattenbeitrag sehen kann. Frühestens 2018 heißt es, wenn irgendwelche Studios davon profitieren können. Jetzt erklär mal, warum du lachst als. Der lacht als. Was ist denn daran jetzt lustig?
Naja, ich finde diese 42 Punkte, wie viel waren es? 24? 42?
42 insgesamt zu erreichende Punkte, ja, die man also aus unterschiedlichen Bereichen.
Ja, also das mit der ganz simplen Steuererleichterung finde ich einen guten Ansatz, dass man halt sagt, okay, bei diesem geringen Marktanteil, dann greifen wir uns euch mal ein bisschen unter die Arme, wir unterstützen euch, so, weil damit auch Leute, die in Deutschland sind, eine Chance haben, halt irgendwie in der Spielebranche. Also das wäre jetzt eher mal eine Perspektive so, wer hat eigentlich die Chance, irgendwo in die Spielebranche zu kommen, ist in Deutschland schwerer, weil es halt einfach nur einen geringen Marktanteil und geringe, also was ja dann auch heißt, dass es wenige Firmen gibt, also Spiele ja auch, ich denke, also ich glaube, es gibt zum Beispiel Drakensang war ein deutsches Spiel.
Klar, es gibt auch Sachen wie Landwirtschaftssimulator, Back of the Line, auch ein deutscher Titel. Die Daedalic, Blue Byte.
Ja, aber es gibt
Crytek.
Es gibt wenig deutsche Spiele und es gibt wenig Möglichkeiten, halt irgendwie in die Branche reinzukommen, außer du entwickelst dann vielleicht von hier aus für woanders. Geht ja vielleicht auch, dass du von hier aus halt den Code schreibst für ein bestimmtes Spiel, aber dann halt irgendwie diese Eingrenzung, die inhaltliche Eingrenzung zu sagen, der deutschen Kultur, deutsche Motive und so weiter und wer definiert das auch, was das sein soll, ist ein deutsches Motiv, also was verstehe ich unter Motiv, sind das Themen der Aufklärung oder geht es da um...
Na, die Aufklärung war jetzt kein ausschließlich deutsches Projekt.
Nee, aber vielleicht muss ich dann eigentlich ein Spiel über Kant machen oder...
Brüder Grimm-Märchen.
Genau,
Goethe. Da geht es.
Genau, aber das finde ich ist dann schon sehr, sehr eingrenzend, weil ich ja dann als Entwickler auch diese ganzen Punkte erfüllen muss und ist ja dann auch die Frage, gut, dann werde ich gefördert, aber dann sind wir wieder bei dem gleichen Punkt wie vorhin.
Soll ich da noch was ergänzen zu?
Ja, warte noch, lass mich noch kurz ausführen, dann bin ich nämlich auch fertig. Dann sind wir wieder bei dem gleichen Punkt wie vorhin, wer kauft das denn? Also wer interessiert sich für diese Spiele? Klar, dann geht es um kulturelle Förderung, dann soll es vielleicht auch erstmal darum gehen, dass die Leute überhaupt damit anfangen, sich damit vielleicht auseinanderzusetzen. Und ich habe vorhin darüber nachgedacht, was die AfD dazu sagen würde.
Ob die AfD?
Ob die dann fordern würden, Deutschquote für Spiele in deutschen Kinderzimmern. Also man kann es ja auch auf die Spitze treiben mit dieser ganzen, ja, mit diesem ganzen Deutsch-
Deutschtum.
Auch dem Deutschtum. Also es ist überhaupt gar kein Vergleich jetzt irgendwie mit der, also die AfD mit dem, was da gemacht wird, sondern ich habe mir gerade gedacht, so, wie würden verschiedene Gruppen mit diesem Problem umgehen? Und also es gibt ja auch durchaus positive Beispiele wie Spec Ops The Line, wo es ja sinnvoll ist, solche Spiele auch zu fördern.
Ja, Spec Ops The Line allerdings würde
nicht runterfallen.
Würde keine Punkte für seinen kulturellen Kontext schon mal bekommen. Ja? Für die Entwicklung vielleicht. Und das Ding ist natürlich auch, es ist dann fraglich, inwiefern ist diese Sache mit dem kulturellen Kontext jetzt wirklich bindend? Weil wenn ich jetzt sage, ich habe ein Studio, das entwickelt in Deutschland, der Hauptteil der Arbeit findet in Deutschland statt, ja, dann habe ich vielleicht schon so viele Punkte, dann gibt es vielleicht noch eine deutsche Sprachausgabe, das ist ja jetzt sowieso keine Seltenheit. Und dann habe ich diese Punkte schon soweit erfüllt, dass ich dieses Siegel wahrscheinlich sogar bekomme.
Das ist so eine Matrix und du kannst in den einzelnen Bereichen kannst
ja,
du...
Ja, ja. Ah, also du musst ja, nicht okay, alle diese kulturellen Punkte erfüllen, sondern 16 von insgesamt 42 und von diesen 42 Punkten ist eine gewisse Anzahl dieser kulturelle Kontext.
Ach so. Ja, dann nehme ich die Kritik zurück. Sorry, das habe ich dann falsch verstanden.
Ja, ich finde, das habe auch ein bisschen darüber nachgedacht und ich finde, es gibt mehrere Probleme an dieser Sache, aber ich finde... Ich will es einmal kurz noch verteidigen, weil ich eben auch finde, ich bin ja kein Freund dieses ganzen identitären Nationalismus, der auch momentan um sich greift wieder, finde ich ganz schrecklich. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, momentan wird die Videospielwelt im Großen und Ganzen dominiert von einer US-amerikanischen Geschichte, ja? Und von einem neoliberalen Ideal zum Beispiel, einem American Dream, alles solche Dinge. Und natürlich finde ich das besser, wenn es auch andere Wege zur Diversität der Erzählungen und der kulturellen Geschichten in Spielen gäbe. Aber ich glaube, eine Möglichkeit, das gleichzeitig mit einer wirtschaftlichen Förderung einhergehen zu lassen, ist es zu sagen, warum nicht einfach mal irgendwelche spezifischen der deutschen Geschichte oder deutschen Kultur, ich benutze jetzt deutsch in Anführungszeichen, ja, weil ich kein Freund dieser Identitätszuschreibung bin, die mit einzubringen. Ja? Ein Spiel über, weiß ich nicht, Brüder Grimm, meinetwegen, über Goethe, was weiß ich. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ein Spiel über die Berliner Mauer.
Assassin's Creed 1848.
Das sind so Dinge, die sind...
In Deutschland.
Die sind durchaus möglich, ja. Man kann auch mal ein Spiel über den Zweiten Weltkrieg machen, das vielleicht ein bisschen... Die deutsche oder die Gegenwart auf deutschem Boden verdeutlicht, ja. Also vielleicht auch die Grausamkeit des Krieges. This War of Mine zum Beispiel könntest du dir problemlos vorstellen, auch irgendwie im deutschen Kontext. Und ich finde das eigentlich insofern sehr spannend. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht einfach so eins zu eins übernommen, sondern das wird dann erstmal irgendwie durch eine Debatte getragen. Und was letztendlich davon übrig bleibt, das, Tobi, werden wir dann sehen.
Höre den Pixeldiskurs Podcast jeden Tag.
Geht ja gar nicht.
Doch, weil es gibt so schön viele Folgen. Man kann sie alle nachhören. Wo ich auch bin, ich höre sie und folge Pixeldiskurs auf Twitter und auf Facebook und allen anderen Podcast-Services dieser Welt. Und auf iTunes, habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt.
Verfolgt uns nur nicht in der Innenstadt.
Ich drehe mich um und ich sehe Rainer Schauder hinter mir.
No offense, lieber Rainer Schauder.
Vielleicht wohnt er hier in der Ecke, vielleicht können wir ihn ja auch auf einen Kaffee treffen.
Ich will Rainer Schauder mal schreiben und will ihn mal einladen und fragen, ob er Lust hätte vorbeizukommen auf so ein entspanntes Streitgespräch.
Aber weißt du, was richtig schön wäre? Wenn wir uns richtig schön streiten könnten, richtig schön diskutieren könnten und irgendwann würden wir feststellen, ach guck mal, da haben wir doch irgendwie einen gemeinsamen Punkt, einen gemeinsamen Kontext.
Es ist ja auch
und,
so.
Und dann haben wir uns alle lieb.
Wir haben ja auch hier so eine gewisse, so eine kleine Selbstbefruchtungsblase, ja? Weil natürlich wir beide auf einer Position stehen, die im Großen und Ganzen sich sehr ähnlich ist. Und dann ist es manchmal ganz gut, auch mal jemanden dabei zu haben, der einfach mal eine richtig andere Position hat und die auch stark vertreten kann. Er argumentiert ja. Und er ist ja sehr diskussionswillig. Und vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Aber erstmal haben wir jetzt noch einen ganz anderen Gast. Was mache ich denn hier überhaupt? Ich spreche die ganze Zeit über Rainer Schauder. Dabei kommen wir doch jetzt zum Thema der Woche. Und zwar zu Jochen Gebauer, der einen Vortrag gehalten hat mit dem Titel Games Journalismus kaum zu fassen. Warum sich Spiele der Kritik entziehen? Zum Hintergrund, falls jemand das nicht wissen sollte, Jochen Gebauer ist ein alter Hase im Geschäft des Spielejournalismus. Er ist der ehemalige Chefredakteur der GameStar, daher werden ihn viele kennen. Und derzeit macht er den Auf ein Bier-Podcast mit André Peschke. Findet ihr auf der wunderschönen URL gamespodcast.de. Und Jochen Gebauer hat im Rahmen dieser Tagungsreihe More Than Games 3 in Kassel einen Vortrag gehalten. Ich habe diesen Vortrag aufgezeichnet, aber dazu, ja wobei doch, kann ich, sage ich dann später. Ich habe den Vortrag aufgezeichnet und habe ihn aber auch getroffen und mich mit ihm unterhalten. Habe mit ihm ein Interview geführt, ein Streitgespräch, auch wenn man so will, über eine Vielzahl an Themen. Wir sind hin und her gesprungen in den Themen, also ja, aber das war auch Teil seines Vortrags, weil er über ganz unterschiedliche Dinge gesprochen hat. Viel Spaß mit dem Gespräch von mir und Jochen Gebauer. Jochen, in deinem Vortrag war die Kernthese, Zitat, in wesentlichen Teilen lassen sich etablierte Methoden der Kritik nicht oder nur unvollständig auf Spiele anwenden. Meine Frage ist, warum ist das so? Kannst du diese These noch ein bisschen erklären?
Ich glaube, bevor wir zum Warum kommen, müssen wir erstmal ganz kurz beleuchten, von welchen kritischen Methoden ich in diesem Kontext und von welchen etablierten kritischen Methoden ich spreche. Es geht bei dieser These darum, dass wir Spiele sehr, sehr häufig uns anschauen mit Methodiken, die entlehnt sind aus anderen Fachbereichen zum Beispiel, wenn wir es auf einer wissenschaftlichen Ebene betrachten. Das heißt, an Spiele wird häufig herangegangen mit Methoden, die aus der Literaturwissenschaft zum Beispiel kommen oder mit Methoden, die aus der Filmwissenschaft kommen. Dann gehen wir häufig ran, was zum Beispiel eine Fachpresse angeht. Die geht häufig ran an das Spielen mit Methoden, die aus einem klassischen Produkttestjournalismus stammen, wie man das vielleicht von einer Stiftung Warentest kennen wird oder von einem Autotest. Bei der GameStar zum Beispiel hat sich das in den letzten Monaten mit dem neuen Wertungssystem dann tatsächlich geändert. Aber jahrelang haben die etablierten Fachmedien Kritikmethoden angewendet, die eigentlich aus einem anderen Bereich kommen und eigentlich gar nicht für Spiele gemacht waren und haben versucht, Spiele damit zu erfassen. Und warum wir das machen müssen und ein bisschen von dieser Methodik weg und eine eigene Methodik zur Spielekritik finden müssen, ist, weil man sich Spielen meiner Meinung nach nur nähern kann, also mit den Methoden kann man sich Spielen bestenfalls nähern. Um sie vollständig in ihrer Gänze zu analysieren, braucht es früher oder später eine eigene Methodik, ob wir die dann Computerspielwissenschaft nennen oder wie auch immer. Das werden wir sehen, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns dem Medium nicht die ganze Zeit nur mit den etablierten Methoden aus anderen Gebieten, aus anderen Fachbereichen und aus anderen Themengebieten widmen, denn sonst werden wir bei der Analyse des Mediums Spiels früher oder später immer auf der Stelle treten.
Könntest du noch mal kurz auf die Zahlenwertung eingehen? Weil du hast ja gerade von den Veränderungen der Zahlenwertung der GameStar gesprochen. Mhm. Was für Veränderungen sind da vorgenommen worden?
Naja, das GameStar-Wertungssystem sehr, sehr lange Zeit und auch als ich noch bei der GameStar aktiv war, hatte es, ich habe vorher im Rahmen des Vortrags einfach mal einen Wertungskasten von der GameStar auf eine Folie gemacht, den ich selber ausgefüllt habe. Also nicht deswegen, um die GameStar in irgendeiner Form bloßzustellen, sondern einfach, weil ich mit dem System vertraut bin und weil ich das jahrelang selber benutzt habe. Und in dem Wertungskasten, und da ging es um Risen 3, waren über 100 Angaben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kaufe Autos auf Basis von weniger Informationen, als in diesem Risen 3 Wertungskasten standen. Und das System war nicht nur, dass dort unglaublich viele Informationen, Pro und Contra, Kaufpreis, Genre, dann so einen Genre-Check, den es damals gab, mit einer Motivationskurve und mit Dingen drin, in denen man dann zum Beispiel gesagt hat, wie hoch ist der Anteil zwischen Kampf und Exploration und so weiter und so fort. Nicht nur die Sachen waren drin, sondern das Wertungssystem der GameStar für eine lange Zeit war ja, wir haben 10 einzelne Kategorien, wie zum Beispiel Grafik, wie zum Beispiel Atmosphäre, und wir geben in jeder Kategorie eine eigene Wertung von 1 bis 10 und am Schluss nehmen wir das Ganze, die Einzelwertung, die 10, addieren die zusammen und dann haben wir die Spielspaßwertung. Und das Problem an diesem ganzen System jahrelang war selbstverständlich, dass ein Spiel, wenn man es wirklich als Kunst oder als Kulturgut auch begreifen möchte, natürlich mehr ist als die Summe seiner Einzelteile oder in Teilen vielleicht auch weniger als die Summe seiner Einzelteile. Ich kann mich auch durchaus noch an Spiele erinnern, da hat man diese Einzelwertungen eingetragen und hat am Ende eine Wertung gehabt, die war um 10 Punkte zu hoch. Also zu dem, wie man eigentlich gesagt hat, so viel hat das Spiel verdient. Und ja, so kann man auf diese Weise, deswegen habe ich vorher gesagt, die kommen aus dem klassischen Produkttestjournalismus, die Autobild könnte man da nehmen oder eben Stiftung Warentest, die ja auch ein Magazin rausbringt. Bei Produkten, bei reinen Produkten kann man das machen, sobald man aber davon ausgeht, dass man hier ein Kunst- oder ein Kulturobjekt hat. Oder selbst wenn das zu viel gesagt ist, aber ein Unterhaltungsobjekt, um es ganz runterzubrechen, dann wird das schwierig. Und das muss man sich nur angucken. Auch wenn ich an der anderen Stelle jetzt gesagt habe, man muss aufpassen, dass man Spiele nicht zu sehr immer mit der Methodik von Filmen oder Romanen rangeht. Aber da muss man sich einfach nur anschauen oder überlegen, was wäre denn, wenn ich diesen Wertungskasten jetzt nehme. Oder andere Magazine haben das ja teilweise auch nicht viel anders gemacht, wenn ich deren Wertung nehme. Und ich würde das mal bei einem Film machen oder bei einem Roman. Und spätestens dann wird einem halt deutlich, dass man sich solchen Medien so bestenfalls nähern kann, aber verstehen in ihrer Gänze wird man sie mit so einem System nicht.
Aber es gibt ja auch viele will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt einige neue Formen, über Spiele zu sprechen, mhm. Spiele zu diskutieren. Mhm. Wir haben Formate wie die WASD, mhm. wir haben große Blogs wie Superlevel und mhm. so weiter. Bei denen ist das ja anders. Ist diese Forderung nicht eigentlich auch schon so ein bisschen überholt?
Es ist eine schwierige Frage. Es ist eine schwierige Frage insofern, dass es selbstverständlich einen, und ich bin ein großer Fan zum Beispiel sowohl von Superlevel, die ich gerne lese, als auch von der WASD, die ich sehr, sehr gerne lese. Ich glaube aber, dass das, was die Kollegen dort machen, nicht unbedingt das ist, also auf einer Kritikebene ja. Da haben sie definitiv, ich überlege jetzt gerade, wie ich das sage, weil ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, als würde ich die Kollegen kleinreden wollen. Aber ich glaube, das Publikum von Superlevel und von der WASD ist immer, wenn man das mit der GameStar jetzt vergleicht, wird immer ein etwas überschaubareres bleiben. Sie nähern sich dem Ganzen anders, sie nähern sich dem Ganzen auf eine kulturjournalistischere Art und Weise, teilweise auch auf einer wissenschaftlicheren Art und Weise. Und das ist vollkommen legitim. Ich bin froh, dass es diese Angebote gibt, aber die werden nie die Größe einer GameStar erreichen, um das zu sagen. Also der klassische Test, der wird nicht von heute auf morgen aussterben. Und ich finde, der muss auch nicht aussterben. Nee, genau. Man kann auch durchaus, wie im Filmbereich jetzt zum Beispiel, ich nenne immer wieder gerne als Beispiel, weil ich ihn sehr geschätzt habe, auch wenn ich um Gottes Willen nicht immer mit ihm übereingestimmt habe, Roger Ebert, der hat Filme rezensiert. Und der hat Filme auch teilweise auf einem hohen Niveau, aber auch teilweise auf einem, oder nicht immer, aber nicht unbedingt auf einem wissenschaftlichen Niveau, nicht unbedingt auf einem feuilletonistischen Niveau. Das war einfach jemand, der sich gut mit Filmen ausgekannt hat, der eine Analysefähigkeit hatte und der einen Film auf eine Weise rezensieren konnte, dass auch ein großes Publikum diese Rezension gerne gelesen hat, um es so zu sagen. Ob man ihm jetzt zustimmt oder nicht. Und ich denke, das kann man auch bei Spielen haben. Spielekritik muss halt, finde ich, meine Meinung, weg von dem Produkttest und mehr hin zur Spielekritik oder zur Spielerezension.
Ja, der Christian Schiffer, der Chefredakteur von der WASD, mhm. hat mir mal gesagt, dass er eigentlich diese Produkttests auch gerne liest und dass es beides problemlos nebeneinander existieren kann. Und ich finde diese Position eigentlich sehr vernünftig, weil wenn ich jetzt über mein eigenes persönliches Kaufverhalten nachdenke, mhm. da ist es natürlich so, ich interessiere mich auf einer kritischen Ebene, einer wissenschaftlichen Ebene, auch einer kulturkritischen Ebene für Games und lese dann andere Dinge. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Momente, wo ich einfach überlege, soll ich mir jetzt Dragon Age Inquisition kaufen?
Genau.
Und dann lese ich gerne einen Produkttest, wo auch vielleicht alles irgendwie so ein bisschen aufgeschlüsselt ist.
Genau, das ist definitiv ein wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, weil du hast jetzt die WASD genannt, du hast Superlevel genannt, man könnte auch noch einige andere nennen, die dort draußen wirklich guten Videospielejournalismus machen.
Genau,
auch im Kleinen.
Ja.
Ohne Frage. Die Sache ist nur die, auch mir geht es so, ich lese bei Superlevel oder bei der WASD oder bei anderen Kollegen, die es da draußen gibt, deren Texte lese ich gern, nachdem ich das Spiel gespielt habe. Oder teilweise auch ohne, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber bei denen informiere ich mich nicht unbedingt darüber, ob ich das Spiel spielen soll. Weil das ist eine andere Form von Journalismus und die gewinnt viel, wenn ich das Spiel bereits kenne. Wenn die Frage ist, soll ich mir das Spiel kaufen, wie du es gerade gesagt hast, dann wäre mir eine Rezension und deswegen finde ich, dass es durchaus für beide Formen die Daseinsberechtigung gibt, wie das dann der Christian Schiffer anscheinend auch sagt. Da bin ich vollkommen d'accord mit. Ich würde jetzt allerdings, du hast jetzt das Wort Produkttest gesagt und ich finde, das kann man natürlich machen, aber ich finde, wir müssen halt weg von dem Produkttest auf der Testebene. Deswegen, ich mag auch das Wort Test nicht. Lass uns doch Spiele rezensieren, wie man Filme rezensiert. Mhm. Man wird ja auch bei Filmen nicht von einem Produkttest reden. Man wird ja auch bei Literatur nicht von einem Produkttest reden. Ich teste ja nicht das Produktroman. Würde ich nämlich das Produkt des Romans testen, müsste ich auch mittesten, wie gut ist denn die Papierqualität? Gefällt mir die Schriftgröße? Gefällt mir die Schriftart? Und da sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass das keine vernünftige Herangehensweise an einen Roman wäre. Deswegen finde ich von dem Vokabular, ich will dir jetzt nicht irgendwie den Mund verbieten oder sowas, aber ich finde eben, wir müssen weg von dem Produkttestgedanken und hin zu dem Rezensionsgedanken. Ich glaube, dann würde die Kritik am Spiel viel gewinnen.
Ich glaube, das ist auch eine Bewegung, die es derzeit im Bewusstsein der Menschen durchaus gibt, nämlich eine Bewegung weg von dem Betrachten des Spiels als Objekt. Ja, das ist ja genau der Unterschied, den du machst. Bei einem Buch betrachte ich ja nicht das Buch als Objekt, sondern die Erfahrung, die subjektive Erfahrung, die ich durch das Lesen mache. Und ich glaube, deshalb würde ich dir zustimmen. Produkttest, ja, ich habe das jetzt einfach so unreflektiert benutzt, ist im Grunde aber eigentlich nicht der richtige Begriff oder ist nicht das, worauf ich hinaus wollen würde. Worauf ich aber hinaus wollen würde, ist nämlich eine These, die du auch in den Raum gestellt hast, die wurde auch sehr kontrovers diskutiert im Anschluss noch, nämlich deine jetzt ganz verkürzt dargestellte Aussage, dass Spiele immer Spaß machen müssen oder dieser Imperativ immer besteht. Mhm. Warum glaubst du, ist es so?
Na, ich habe es ja ein bisschen hingeleitet mit, wo Spiele herkommen. Und dann habe ich zum Beispiel angefangen mit den Spielautomaten. Und ich würde tatsächlich, auch wenn es natürlich nachher etwas kontrovers diskutiert wurde, war einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, weil ich es spannend finde, wenn wir nachher kontrovers darüber reden, weil einer der Thesen, die ich ja aufgestellt habe, wäre, wir müssen mehr darüber reden, auch auf eine kontroverse Ebene und auf einer neuen Ebene mit neuen Blickwinkeln und nicht immer nur mit den etablierten Methoden. Und da kam ich auf diese Spielautomaten aus den 70ern und 80ern. Und die mussten grundsätzlich, da würde ich auf jeden Fall dran festhalten, das halte ich auch für wenig diskutabel, auf der Ebene funktionierendes Spiel muss Spaß machen, sonst wirft da keiner Geld rein. Und das Spiel muss eine Herausforderung bieten, beziehungsweise mich gewinnen oder mir die Möglichkeit zum Gewinnen geben, auch sonst wirft da keiner Geld rein. Und diese DNA, dieses Wesen des Spiels, das findet man heute, finde ich, noch sehr, sehr häufig. Es mag Ausnahmen geben, aber der überwältigende Teil der Spiele, meiner Ansicht nach, funktioniert über die Intention des Spaßmachens. Und da unterscheiden sich meiner Ansicht nach Spiele auch erheblich von anderen Medien, wo es sehr kritisch ist, über die Intention zu reden. Ich bin sowieso kein Fan, also ich komme eigentlich eher bei so Literatur- und Filmkritik eher so aus der poststrukturalistischen Ebene, die argumentieren, der Autor und die Intention ist wurscht. Entscheidend ist, was das Werk sagt. Bei Spielen, finde ich, kann man das nur, bei vielen Spielen, insbesondere bei Großproduktionen, kann man das nur unzureichend trennen, denn die Intention, das Spiel soll Spaß machen, ist so elementar in der DNA der vieler Spiele verankert, dass man diese Trennung meiner Ansicht nach nicht machen kann. Das Spiel wird mit der vollen Intention produziert, dass es so vielen Leuten wie möglich Spaß macht. Und das ist wichtig. Während der Autor sitzt in vielen Fällen, oder da ist es diskutabel. Ich weiß nicht, wenn ich heute einen Roman von XY lese, dann weiß ich nicht, warum hat er den geschrieben. Ich könnte ihn theoretisch fragen, aber vielleicht weiß ich, ob er mir eine ehrliche Antwort gibt. Also das ist aus einer kritischen oder aus einer wissenschaftlichen Basis habe ich dann unzuverlässige Angaben. Ich weiß nicht, warum er das geschrieben hat. Und eigentlich ist es auch für die Betrachtung des Werkes irrelevant. Bei Spielen, finde ich, kann man das nicht trennen. Die entstehen, sehr, sehr, gerade in dem AAA-Spielebereich, die entstehen, um möglichst vielen Millionen Menschen Spaß zu machen. Und das kann man, finde ich, nicht trennen. Und das muss man auch einfach konstatieren, dass sie sich da unterscheiden von anderen Medien.
Aber ist es nicht auch so, dass in den Arcade-Hallen, da würde ich dir ganz zustimmen, da ist es ja auch so, dass Konzept, um Geld zu verdienen, darin besteht, dass man eine unterhaltsame Spielmechanik baut, die motivierend ist, die aber auch bestraft. Also letztendlich ist es ja so, dass diese Spiele, ja, einerseits sollen sie gewinnbar sein, sagst du natürlich, andererseits aber dürfen sie auch nicht zu lange gehen, sondern sie müssen sehr schnell schwerer werden.
Natürlich.
Weil es ja darum geht, möglichst viel Geld in diese Automaten zu schmeißen. Aber bei den Spielen, wie wir sie heute haben, wenn wir heute über digitale Spiele sprechen, ist es ja so, dass der Kaufakt schon vorher stattgefunden hat.
Ja, aber du willst ja vielleicht noch DLCs verkaufen oder in einem Spiel wie, deswegen hatte ich Overwatch genannt, du willst ja vielleicht noch Lootboxes verkaufen. Das ist auch übrigens ein Vollpreisspiel und du kannst trotzdem noch die Lootboxes kaufen. Du willst vielleicht DLCs verkaufen. Du willst vielleicht Microtransactions verkaufen. Das kommt jetzt alles auch noch dazu. Also diesen Aspekt mit, die Leute sollen weiter Geld reinwerfen, den haben die Hersteller jetzt gerade wiederentdeckt.
Aber das ist richtig, aber jetzt haben wir auch starke Gegenbeispiele, wo ich sagen würde, da gibt es so Erfahrungen wie Gone Home, wo man schon fast diskutieren kann, inwiefern ist das überhaupt noch Spiel, inwiefern folgt das Spiel klassischen spielerischen Regeln, weil es einfach keine richtige ludologisch überwindbare Herausforderung gibt dabei. Außer die Navigation im Raum. Und da ist es doch anders. Da ist es doch so, dass ich das Spiel kaufe und bekomme dafür eine bestimmte Erfahrung. Und diese Erfahrung muss nicht notwendigerweise eine sein, die jetzt Spaß macht. Mhm. Sie sollte emotional involvieren. Sie sollte mir, wie das Lesen eines anspruchsvollen Romans meinetwegen oder eines, weiß ich nicht, Godard-Films aus dem französischen Kino der 60er, sollte mir zu denken geben. Aber Spaß machen?
Du sprichst mit Gone Home ein sehr interessantes Beispiel an. Zum einen, weil ich großer Fan von Gone Home bin. Ich habe damals Rezension bei der GameStar gemacht und ich würde es tatsächlich Rezension nennen, weil ich darauf bestanden habe, dass wir die Wertung weglassen. Das können wir nicht.
Stimmt,
genau, ja, deshalb hatte ich übrigens davor auch schon bei dir Esther gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, das war so ein bisschen ein Präzedenzfall. Da habe ich lange damals mit der Chefredaktion, war ich Freiberufler, lange mit der Chefredaktion diskutiert. Ich habe gesagt, ich schreibe da keine Wertung drunter. Das könnt ihr vergessen. In dieses System kriege ich das nicht rein. Ich habe keine Ahnung, was ich da bei diesen 10 Kategorien, das wird nicht abbilden. Lass mich eine Rezension schreiben. So haben wir es auch bei Gone Home gemacht. Da hat der Micha Graf, glaube ich, hat auch noch einen Meinungskasten dazu beigestellt. Ich bin großer Fan von Gone Home. Ich habe das unheimlich gerne. Und jetzt komme ich an den Punkt, habe ich das gespielt? Und du hast ja gerade schon angesprochen. Und auch das war ja ein Teil meines Vortrags. Wir müssen uns, wenn wir uns über neue oder über dem Medium angepasste Kritikmethoden unterhalten, dann müssen wir uns selbstverständlich auch über ein Vokabular unterhalten, das dann dem Medium zu eigen ist. Wo wir dann sagen, wir können halt nicht immer nur die entlehnten Fachtermini von anderen Bereichen nehmen, die eigentlich was anderes bedeuten oder auf Spiele halt nur halbherzig draufpassen. Und dann sind wir bei dem Punkt, ist denn Gone Home noch ein Spiel? Müssen wir uns vielleicht nicht irgendwann hinsetzen und müssen überlegen, trennen wir einfach nochmal im Spiel? Trennen wir nicht nur irgendwie nach Genres, wie das ja gerne gemacht wird, da ein Rollenspiel, da ein Ego-Shooter, zumal diese ganze Genre-Trennung sowieso immer mehr aufgebrochen wird und immer mehr Spiele erscheinen, die eigentlich sich in keinerlei Schublade stecken lassen, was eigentlich eine gute Sache ist. Je weniger Schubladen, desto besser. Und ja, wäre alleine die Frage, was den Spielspaß angeht, ist ein Gone Home noch ein Spiel? Ist ein Firewatch? Wir nennen sie jetzt Walking Simulators.
Ja, darüber haben wir auch mal eine Folge gemacht tatsächlich. Walking Simulators, das ja auch ein Begriff ist, der eigentlich eine motorische Sache beschreibt, weil man in Spielen immer, also man bezeichnet Spiele eigentlich immer anhand dem, was man kinetisch macht. Mhm. Ein Jump'n'Run, ja, in dem man hüpft und rennt. Mhm. Ein Shooter, in dem schießt man. Mhm. Was macht man in Gone Home? Man läuft rum. Ja, aber auf einmal passt diese Kategorisierung gar nicht mehr. Rollenspiel ist sogar noch ein bisschen anders.
Ich wollte gerade sagen, Rollenspiel wäre nicht kinetisch.
Vielleicht kann man da ganz gut sogar drüber nachdenken, ob man da nicht was findet, womit man diesem Walking-Simulator-Begriff was entgegensetzen könnte. Man kann natürlich auch einfach in literarische oder cinematografische Genre-Töpfe greifen und vom Drama sprechen.
Das könnte man wahrscheinlich auch.
Aber da haben wir natürlich wieder dieses Problem, da kommt man dann wieder.
Ja, aber deine ursprüngliche Frage war ja, was macht man dann mit denen, wenn ich jetzt unter der Prämisse operiere, dass die allermeisten Spiele erstmal unter der Intention des Spaßmachens stattfinden und auch man die Intention nicht einfach loslösen kann und einfach sagen kann, ich betrachte mir jetzt trotzdem nur das Werk. Weil sich das Werk, das da entsteht, dieser Prämisse und dem Diktat und dem Primat des Spaßmachens erstmal unterordnen muss. Wenn man heute zu Ubisoft geht, wenn man heute zu EA geht und guckt, wie die Spiele machen, natürlich entstehen dort auch Spiele auf einer starken narrativen Ebene oder zumindest der Versuch einer starken narrativen Ebene. Aber letztlich wird man dort feststellen, dass sich untergeordnet tut sich das alles dem Primat des Spielspaßes. Das Ding muss am Ende Spaß machen. Und deswegen kann man die Intention meines Erachtens nach nur schwer wegdiskutieren. Bei so Dingen wie Gone Home, das kommt aus dem Indie-Bereich. Da entsteht, da existiert auch im ersten Schritt gar nicht dieses, wir müssen davon aber 3 Millionen verkaufen. Und dann kann man natürlich wesentlich mehr mit Konventionen spielen. Diese ganzen Walking Simulators, wie sie ja genannt werden. Ich mag den Begriff übrigens auch nicht, wobei mir tatsächlich jetzt gerade auf die Schnelle kein besserer einfällt. Aber die alle spielen ja so ein bisschen mit Konventionen. Und ich meine, Gone Home allein spielt ja auch thematisch mit Konventionen. Du fängst dieses Spiel an, wenn du keine Ahnung hast, worum es geht, dann denkst du eigentlich, das ist doch bestimmt irgend so ein Spukhaus. Adventure-Ding, weil ich komme abends heim, es ist irgendwie dunkel, es ist ein Gewitter in einem verlassenen Haus und ich muss rausfinden, was da passiert. Das ist so eine klassische Spukhaus, so eine klassische Gruselgeschicht-Convention, die ja völlig auf den Kopf gestellt wird, wenn du am Ende rausfindest, was tatsächlich passiert ist. Was ich übrigens so großartig fand, da hatte Micha damals, glaube ich, in seinem Meinungskasten, er fand das ganz schrecklich, weil er gesagt hat, es baut was auf, was es am Ende nicht liefert. Und ich habe es komplett anders gesehen. Auch interessant, wie man da unterschiedlicher Meinung sein kann. Und da ist aber vielleicht eher die Frage, weniger ist, stimmt die These, dass Spiele zu einem erheblichen Teil über den Spaß funktionieren, eher ist, finde ich, da weniger die Frage, ob die stimmt oder nicht, sondern mehr die Frage ist ein, wie gehen wir mit Spielen wie Gone Home um? Und inwiefern sind das Spiele, so wie wir Spiele betrachten, müssen wir vielleicht irgendwann an irgendeiner Stelle den Spielebegriff nochmal neu überdenken und müssen sagen, dann brauchen wir halt mehrere Begriffe dafür. Sowas wie, wir sagen, natürlich gibt es den Begriff Musik, aber wenn jetzt jemand von Musik redet, dann denke ich einfach an so viel. Vielleicht ist der Spielebegriff zu eingeengt, vielleicht brauchen wir dann sowas wie die klassische Musik, die dies, die jenes. Was ja, also Oberbegriffe, die über ein Genre hinausgehen.
Vielleicht kommt man dann auch irgendwann mal zu einer retrospektiven Begriffszuschreibung, wo man also sagen kann, in den frühen 2000er Jahren kam sozusagen die Ära der Indie-Titel oder was auch immer. Ja. Aber ich fand auch, was du gerade gesagt hast, ganz spannend, das Brechen der Erwartungen des Spielers ist was in Gone Home ganz stark stattfindet, auch bewusst etabliert wird. Du hast in deinem Vortrag auch Spec Ops The Line unter anderem angeführt und hast auch daran illustriert und gesagt, es gibt sozusagen die narrative Ebene von Spec Ops The Line, angelehnt an Heart of Darkness, die uns sagt, Krieg ist schrecklich. Und dann gibt es die spielerische oder spielmechanische Ebene, die sagt, Krieg macht Spaß. Ich finde, oder als du das gesagt hast in dem Vortrag, war mein erster Gedanke, aber ist das nicht genau auch der Sinn? Also ist das ein Problem? Weil der Widerspruch zwischen beidem ja gerade spannend sein kann, ähnlich wie in der GTA 5 Folterszene, es einen seltsamen Widerspruch gibt aus dieser Grausamkeit, mit der die Folter dargestellt wird, und den Spaß, den so ein Minispielchen machen kann, und auch noch dazu diese Auswahl von den Folterwerkzeugen, die man zur Verfügung hat. Ist nicht der Widerspruch das, was es gerade spannend macht?
Ich weiß nicht, war der Widerspruch das, was du bei Spec Ops The Line spannend fandest, als du es gespielt hast?
Ja, würde ich schon sagen, weil wenn wir diese weiße Phosphor-Szene nehmen, da ist es ja so, dass dieser Angriff findet aus der isometrischen Perspektive statt und bedient sich einer Ästhetik, wie man sie aus ganz traditionellen Shootern kennt. Gegner wegklicken, es ist alles so ein bisschen zeitkritisch, ja, man muss flink sein und so, ja, man muss die Spielmechanik in irgendeiner Form beherrschen, wobei es da sehr stark reduziert ist, aber man kann auch jede beliebige andere Szene aus Spec Ops The Line verwenden. Es macht Spaß und dann auf einmal wird man konfrontiert mit den Gräueln, die man angerichtet hat. Und das Ergebnis kann doch so ein Schuldgefühl sein, was daraus resultiert. Wie kann es eigentlich sein, dass ich gerade Spaß dabei hatte? Wäre es nicht eine Unterwanderung der Message von Spec Ops The Line, oder zumindest es wäre eine Unterwanderung meiner Interpretation, wenn es keinen Spaß machen würde?
Ich weiß nicht, ich fühle mich da nicht schuldig. Also wenn aber das ist eine Diskussion, die wir auch teilweise schon in unserem Podcast über Spec Ops The Line hatten. Ich finde halt, wenn du das willst, ich bin mir nicht sicher, ob Spec Ops The Line das tatsächlich will, als Spieler, aber das kann man durchaus sagen. Aber wenn du das willst, warum soll ich mich schuldig fühlen, dass ich Spaß hatte an etwas, was klar dafür designt ist, dass ich Spaß habe? Ich habe keine andere Wahl. Es ist ja nicht so, als hätte ich jetzt, wenn ich das Spiel gekauft habe und das spiele, und ich habe ein gutes Shooter-Gameplay, das mir das Spiel liefert. Warum soll ich dafür ein schlechtes Gewissen haben, dass mir was auf Spaß designt ist, Spaß gemacht hat? Da fehlt mir die Abstraktionsfähigkeit, also die inhärente, die dem Werk immanente Abstraktionsmöglichkeit zu sagen, den Spaß hätte ich nie empfinden dürfen.
Naja, ich glaube, das Ding ist gerade bei Spec Ops, es mag auch auf andere Titel noch zutreffen, dass man mit diesem Gedanken daran geht, okay, ich bin der Held. Ja, man, klar, ich meine, hatten wir auch im Vortrag Protagonist Avatar. Mhm. Also die Figur, die ich spiele, ist ein Held. Mhm. Und ich habe einen ehrenwerten Auftrag sozusagen. Mhm. Und das, was mir die Spielmechanik zu tun erlaubt, auf andere, auch auf Gegner schießen, ist auch moralisch in Ordnung. Und dann auf einmal aber kommt man in diese Situation, dass man feststellt, Moment mal, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Es gibt ja immer diesen, nur bei Spec Ops ist das ja gerade so das Prinzip, diesen Moment der Reflexion, wo es dich in eine Szene bringt und du eigentlich keine andere Möglichkeit hast, als hinzuschauen, das auszuhalten und hoffentlich darüber nachzudenken, was passiert ist.
Aber genau da, und ich weiß, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Wie gesagt, das hatten wir auch schon im Podcast diskutiert, haben wir dann im Anschluss mit Leuten im Forum, diskutiert. Das habe ich auch schon mit Kollegen über Jahre hinweg diskutiert.
Es gibt die und die
und jetzt nochmal mit dir. Ich will nur sagen, es ist mir völlig klar, dass es da eine andere Einschätzung gibt als meine. Ich finde, an genau der Stelle fällt Spec Ops halt leider Gottes auf die Nase. Und das finde ich die große Tragik an dem Spiel, dass ich auf vieler Ebene toll finde. Und ich bewundere den Mut, den gerade ein deutsches Studio hatte, sowas zu machen. Und ich bewundere da auch den Mut eines Publishers, solches Spiel auf den Markt zu bringen. Deswegen, ich hätte denen jeden Erfolg gegönnt und ich würde es am liebsten genauso super finden wie seine Fans. Das Problem ist nur, wenn ich ehrlich und aufrichtig an die Sache rangehe, fällt es genau da auf die Nase. Weil ich kann mich nicht schuldig für was fühlen, was ich nicht besser wusste. Das Spiel betrügt mich. Der Twist von Spec Ops The Line funktioniert hinten und vorne nicht, weil er mir wichtige Informationen vorenthält, aber dann auf die Ebene funktioniert, dass ich mich schuldig fühlen soll. Aber ich kann mich nicht schuldig fühlen, wenn mich jemand betrogen hat. Das ist mein Problem. Ich kann bei Spec Ops The Line keine Schuld empfinden, weil ich nie als Spieler, auch da sind wir wieder bei der Differenzierung zwischen dem Protagonisten auf dem Bildschirm und dem Protagonisten an der Tastatur. Der Protagonist auf dem Bildschirm hat Schuld auf sich geladen, der Protagonist an der Tastatur aber nicht. Und deswegen, und da scheitert an dieser Verbindung zwischen diesen beiden Protagonisten, wenn wir sie so nennen wollen, da scheitert Spec Ops, weil ich mich nie schuldig gemacht habe. Das Spiel hat mich halt betrogen und es hat mir wichtige Informationen vorenthalten und ich habe halt auf Basis von dem gehandelt, nach bestem Wissen und Gewissen, was ich wusste. Und jetzt kommt nachher, genauso wie bei dieser White Phosphor-Szene, wo es dann, ich wusste vorher nicht, das Spiel sagt ja vorher nicht, dass da Zivilisten sind. Das erfährst du ja erst im Nachgang, wo ich halt einfach sage, wie soll ich mich denn dafür schuldig fühlen? Ich hatte ja keine Ahnung, dass da hätten welche sein können. Du Spiel hast mir nie gesagt. Und in dem Fall, wo ich halt einfach sage, andersrum wäre, finde ich, aus Spec Ops The Line in Schuh geworden. Das Spiel hätte mir sagen müssen, da sind Zivilisten. Und dann hätte es mir die Wahl lassen müssen, machst du es oder machst du es nicht. Dann kann ich mich schuldig fühlen. Aber nur, wenn ich die bewusste Entscheidung treffe. Denn zu Schuld, finde ich zumindest, gehört immer die bewusste Entscheidung oder die Möglichkeit einer anderen Entscheidung. Und die nimmt mir Spec Ops immer.
Vielleicht können wir auch über Entscheidungen noch sprechen. Weil es gibt ja auch diese Unterscheidung zwischen der Charakter oder dem Charakterkonflikt der Charakterentscheidung und der Spielerentscheidung. Ich habe Leute in so ein paar Foren-Einträge durchgelesen, hauptsächlich auf Reddit und so für meine Recherche für die Masterarbeit. Und da sagten Leute, dass sie in Spielen grundsätzlich sich überhaupt nicht moralisch verantwortlich fühlen, weil das sind ja nicht ihre Konflikte, sondern es ist ein Konflikt der Spielfigur. Mhm. Die schieben das von sich, weil sie quasi sagen, wenn in The Walking Dead etwas Schreckliches passiert, dann hat Lee das gemacht, ja, die Figur, die ich quasi kontrolliere. Und ich spiele Lee auch so, wie ich erwarten würde, dass seine Person, seine Persönlichkeit ist. Worin siehst du das Problem bei Entscheidungen in Spielen? Du hast ja quasi du hast so ein Ayn Rand-Argument gemacht. Vielleicht können wir das Ayn Rand-Argument zuerst sprechen, um da ranzukommen. Aber das muss man ja wahrscheinlich erst mal ein bisschen erklären.
Ich habe das Ayn Rand, also Ayn Rand, die Begründerin und Vorreiterin des Objektivismus, die ja diese Ethik vom rationalen Egoismus, wie man sie jetzt rezipieren würde, aufgemacht hat. Und meine etwas provokante These durchaus im Rahmen dieses Vortrags war, dass Spiele, die erhebliche Menge der Spiele, diesen rationalen Egoismus beim Spieler bedingen. Das heißt, die meisten Spiele propagieren, aber die meisten Spiele sorgen dafür, durch die Spielmechanik, dass der Spieler inhärent rational egoistisch agieren muss und bei den Entscheidungen eben nicht sich fragt, eben keine, häufig keine altruistischen Motive zugrunde legen, sondern strategische, egoistische Überlegungen, was ist für mich als Spieler gerade der vernünftigste Weg. Und auch da unterscheiden sich Spiele meiner Ansicht nach erheblich von Romanen oder von Filmen zum Beispiel. Im Film die klassische Heldengeschichte, die auch vielen Spielen zugrunde liegt. Der Held geht in die Welt hinaus, um die Welt zu retten, das ganze Motiv der Selbstaufopferung. Das funktioniert im Spiel nur relativ am Rande. Wenn ich jetzt die klassische Rollenspielquest nehme, der Bauer, dessen Vieh von irgendwelchen wild gewordenen Wölfen gerissen wird und der dringend nach Hilfe ruft, dem helfe ich ja nicht in einem typischen Rollenspiel, weil ich gerade so viel unglaublich viel Mitleid mit diesem Bauer in dieser Fantasy-Welt habe, sondern weil es gibt Erfahrungspunkte, es gibt Gold, es gibt vielleicht noch irgendwelche Beute. Deswegen mache ich das. Das lässt sich meines Erachtens nach auf die allermeisten Spiele und auf die allermeisten Spielsituationen anwenden. Ich habe natürlich immer eine narrative Karotte vor der Nase. Und einen narrativen Grund in guten Spielen hoffentlich, warum ich da bin und warum ich mache, was ich mache. Aber letztlich tue ich das nicht, um jemandem zu helfen, nicht weil ich ein netter Kerl bin, sondern weil ich belohnt werde.
Mich würde da deine Analyse von... Hast du Heavy Rain gespielt?
Es ist aber schon echt sehr lange her.
Echt sehr lange her. Ja. Also zur Erinnerung. Es gibt eine Situation, ein Szenario in Heavy Rain. The Shark heißt diese Szene, in der Ethan Mars, der seinen entführten Sohn retten möchte, er muss den Instruktionen des Entführers folgen. Und eine davon besteht darin, eine andere Person umzubringen. Mhm. Er hat eine Waffe dabei, klopft an die Tür, es stellt sich raus, erstmal, also es ist ein Drogendealer. Es kommt zu einer kurzen Auseinandersetzung, zu einem Kampf, in dem sie auch die Wohnung halb zerlegen. Und der Kampf endet in einem Kinderzimmer. Mhm. Es stellt sich heraus, der Drogendealer hat zwei Töchter. Mhm. Seine Waffe ist leer. Ethan, der Protagonist, respektive der Spieler, könnte ihn jetzt töten. Und die Entscheidung, die dann dort steht, ist, töte ich diese Person, auch wenn ich weiß, dass ich dadurch zwei jungen Mädchen ihren Vater nehme, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, mein eigenes Kind zu finden? Oder sage ich, das kann ich nicht machen. Mhm. Wie würdest du sagen, würde das jetzt funktionieren, wenn man da jetzt dieses dann Ayn Rand-Argument daran anlegt?
Ich würde grundsätzlich schon mal sagen, dass das eine dieser Szenen ist, und die ich an so Spielen wie Heavy Rain problematisch finde. Denn wenn das jetzt nicht gerade mein erstes Spiel ist, dann weiß ich, wenn ich den jetzt nicht umbringe, ist nicht Game Over. Das denkt aber die Person auf diesem, die ich da gerade spiele, so wie du es jetzt geschildert hast. Ich kann mich echt nicht gut genug daran erinnern, um das selber zu machen, aber so wie du es geschildert hast, heißt es, der Entführer meines Kindes sagt mir, ich muss denjenigen umbringen.
Aber also es ist so, zur Erläuterung vielleicht, man bekommt für jede erfüllte Instruktion Buchstaben der Adresse. Mhm. Und es ist nicht, also dadurch, also Ethan weiß jetzt diegetisch, würde ich schon sagen, er weiß, dass wenn er es nicht tut, ist es nicht unmöglich, dass er ihn noch findet, aber die Wahrscheinlichkeit wird drastisch verringert, weil er einfach die Adresse ein Stück weit raten muss und es vielleicht nicht rechtzeitig
hat. Ja, aber das ist ja eine, auch da geht ja ein Spiel hin und nimmt eine solche Mechanik dadurch hin, dass du eben dem Spieler die Wahl lässt. Was du gerade skizziert hast in einer realen Situation, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre Vater und mein Sohn wäre das. Und wenn sich das wahrscheinlich jeder, der zuhört, dann wird es Leute geben, die halt sagen, natürlich erschieße ich den. Mein Sohn ist mir näher. Und es werden andere Leute geben, nee, das bringe ich einfach nicht fertig. Also das ist, glaube ich, einfach eine Sache, du kannst es oder du kannst es nicht. Aber was das Spiel in dem Fall ja machen muss, damit es dir noch eine Wahl lässt, als Spieler, weil damit als Spieler die Wahl einen Sinn ergibt, macht es halt diese Buchstabengeschichte. Das Spiel gibt dir dadurch ja den inhärenten Ausweg, du musst es nicht machen. Dann kriegst du halt vielleicht den einen oder anderen Buchstaben nicht, aber das Spiel ist danach nicht unmöglich. Viel interessanter wäre ein Spiel als das. Und dass dann tatsächlich vielleicht diese Ayn Rand-Geschichte umschiffen würde, das halt einfach sagt, was machst du denn jetzt in der Situation, der Entführer deines Sohns sagt, wenn du den nicht erschießt, erschieße ich deinen Sohn, dann ist Game Over. Aber und dann hättest du eine Aussage getroffen über die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und auch dann würde ich sagen, auch in diesem Fall übrigens würde ich sagen, 90% der Spieler erschießen den Typen. Und dann wäre er wieder bei Ayn Rand. Sie haben das gemacht, was aus ihrer egoistischen Sicht als Spieler, nämlich das Spiel zu verlängern, am meisten Sinn ergeben hat.
Aber wenn ich jetzt weiß, es ist ja so, bei Heavy Rain finde ich das Interessante daran, es hat seine Fehler, ja, aber ich finde das Interessante an Heavy Rain, dass es keinen Game-Over-State gibt. Es gibt keine Möglichkeit, bei allen Entscheidungen, die ich in Heavy Rain treffe, weiß ich, es kann was Schreckliches passieren, aber die Geschichte geht weiter. Das ist eine beruhigende Versicherung mir gegenüber, weil ich weiß, ich kann mich auf diese Entscheidungen einlassen, ohne, das ist ja dann keine Entscheidung mehr, wenn ich sage, okay, ich erschieße den nicht, dann ist Game Over und wo komme ich dann raus? Dann bin ich wieder in der Situation und dann habe ich ja keine Entscheidung
natürlich,
mehr.
Natürlich, es ist dann keine Entscheidung. So rum, finde ich, wird ein Schuh draus. Eine Entscheidung ist dann wertlos, wenn ich weiß, dass keine Entscheidung, die ich jetzt gerade, oder dass beide Entscheidungen, die ich treffen kann, oder alle drei Entscheidungen, je nachdem, wie viel auch immer offeriert wird, keine davon tatsächlich nachhaltige Konsequenzen haben. Dann ist die Entscheidung arbiträr. Und das ist das Problem, was, finde ich, viele Spiele haben. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man das groß auflösen kann, weil dafür ist halt das Medium-Spiel erstmal so vom Wesen her auch, wie es ist. Aber dass die meisten dieser Entscheidungen einfach arbiträrer Natur sind. Das Spiel geht natürlich trotzdem weiter. Der Spieleentwickler will ja auch nicht, dass der Spieler jetzt da sitzt und will ihm wie früher in irgendwelchen alten Sierra Adventures oder so ein Game-Over-Bildschirm. Das ist ja unglaublich frustrierend für den Spieler. Aber es würde die Entscheidungen relevanter machen. Weil solange jede Entscheidung, die du als Spieler triffst, richtig ist, und das haben sehr, sehr viele Spiele mittlerweile, die haben keine falschen Entscheidungen mehr. In einem Witcher 3 kann ich keine falsche Entscheidung treffen. In einem Dragon Age Inquisition kann ich keine falsche Entscheidung treffen. Und das macht diese ganzen Entscheidungen in diesen Spielen meiner Ansicht nach einfach sehr arbiträr. Wenn ich nicht falsch entscheiden kann, wie relevant ist die Entscheidung dann?
Ich finde, gerade das Gegenteil ist der Fall. Ich finde, dadurch, dass ich weiß, es gibt hier keine richtige und falsche Entscheidung. Wenn ich weiß, einer dieser Wege ist der richtige und der führt quasi weiter, der andere ist falsch, führt in eine Sackgasse, Game Over, und dann steht man wieder vor dieser Entscheidung. Dann bin ich ja in der Situation, dass ich nicht mehr moralisch denke, sondern ich muss ja fragen, nicht was ist die spielmechanisch richtig und falsche Entscheidung, sondern fragen, was ist die moralisch richtig und falsche Entscheidung. Und je nachdem, wie ich urteile, muss das Spiel mit meiner Entscheidung umgehen.
Ja, aber warum? Aber in deinem Beispiel kann ich jetzt ja nicht die moralisch falsche Entscheidung treffen und bekomme da die Konsequenzen dafür ab.
Also du könntest ja, je nachdem, was du jetzt als moralisch richtig und falsch verstehst,
natürlich.
Aber du könntest sagen, zum Beispiel eine andere Person zu erschießen, um sagen wir mal generell, man ist jetzt also radikaler Pazifist, keine andere Person erschießen, das geht einfach nicht, dann würde ich ja eine moralisch falsche Entscheidung treffen, wenn ich das trotzdem mache.
Ja, aber wo ist da die Position des Spiels? Wozu brauche ich dann, also wenn ich diese Situation jetzt habe, die du skizziert hast, wozu brauche ich das Spiel? Auf einer moralischen, also wenn wir, was ist der Wert des Spiels? Das Spiel hat ja dann keine Aussage. Es sagt beides okay, je nachdem, du musst wissen. Mir egal. Entscheiden Sie nach Ihrer Wahl.
Das ist richtig.
Aber wo ist da der Effekt? Was habe ich davon als Spieler?
Das Spiel hat keine inhärente moralische Message, dass es jetzt quasi sagen würde, das ist richtig, das ist falsch. Wobei, das haben ja viele Spiele. Ich würde sagen, Spiele, die keine Entscheidung, also diese Entscheidungsmöglichkeit nicht anbieten, sondern eine an sich kohärente Geschichte präsentieren, haben auch immer gewisse moralische Werte, die sie mitvermitteln. Aber der Vorteil dieses Entscheidungsmoment ist genau der, dass sie nämlich nicht mir sagen, das ist richtig und das ist falsch, sondern dass sie mir sagen, du musst das selber wissen und mich zum Nachdenken auffordern. Indem sie meine eigene moralische Reflexionsmöglichkeit.
Dann hast du aber meines Erachtens nach, dann ist sowas aber kein gutes Beispiel, finde ich. Dann müssten sie mir nämlich Situationen geben, in denen ich eben nicht sagen kann, wie in dem genannten Beispiel. Naja, es ist ja beides, man kann ja beides. Also es ist ja beides,
man kann
irgendwie,
beides machen.
Man kann beides machen. Das ist ja dieses klassische moralische Dilemma, was da aufgestellt wird, wofür es kein richtig und kein falsch gibt. Das finde ich aber relativ wertlos, um offen gestanden. Also ich meine, das kann man sich auch in einem Philosophiebuch anlesen und sich dann halt einfach, ich meine, diese moralischen Dilemmas gibt es ja schon seit Hunderten von Jahren. Ich weiß, was sollen sie mir bringen, was soll ich damit anfangen? Viel spannender wäre, wenn du tatsächlich sagen würdest, du willst, dass der Spieler reflektiert, was er da gerade gemacht hat, dann musst du ihm vielleicht Entscheidungen geben, bei denen man am Ende nicht sagen kann, Naja, es war ja beides irgendwie richtig. Weil, was, wie gesagt, wo ist denn die Reflexion bei dieser Entscheidung, die du jetzt bei Heavy Rain getroffen hast? Wo ist deine Selbstreflexion?
Es geht dabei darum, genau wie bei den von dir angesprochenen philosophischen Gedankenexperimenten, ja, dieses Weichenstellerproblem, was es alles gibt. Der Zug rast auf eine Baustelle zu drei Leute Arbeit. Es geht dabei darum, für mein Verständnis, herauszufinden, wenn man jetzt so eine Extremsituation nimmt, was ist mir wichtig? Es gibt natürlich nur wenige Situationen im Leben eines Menschen, in denen man tatsächlich eine solche Entscheidung treffen muss. Aber ich glaube schon, dass es ein Wert an sich ist, darüber nachzudenken, was wäre mir wichtig, wenn, weil es was über mich selbst erzählt, über meine Perspektive auf das Leben und diese, also jetzt zugespitzten Entscheidungen auch in andere Entscheidungen gewissermaßen mit einfließen. Ja. Bist skeptisch, habe ich nie überzeugt jetzt, ne?
Also ich bin insofern skeptisch über den Wert dieser Erkenntnis, weil gerade wenn wir in diesem Beispiel aus Heavy Rain bleiben, ich glaube, darüber, was du machen würdest in dieser Situation, das wirst du erst dann wissen, wenn du tatsächlich ein Kind hast, um dessen Leben es geht, oder wenn dir das Spiel, wie das teilweise gute Romane machen, wo ja auch dann zum Beispiel Väter vor solchen Entscheidungen stehen. Das ist ja durchaus ein Motiv, was es schon häufiger gibt. Töte ich jemand anders oder wird mein Kind getötet? In einem guten Roman wird aber die Beziehung zwischen Vater und Kind so lang und so gut deutlich gemacht, dass ich am Ende vielleicht nachvollziehen kann, warum er dann auch jemand anderes umbringt. Oder nicht, wenn es vielleicht ein schlechter Roman ist. Heavy Rain ist auf der Ebene einfach erzählerisch zu schwach, um mich an diese Entscheidung in irgendeiner Form über ein Achselzucken und ein, ja, kannst so und kannst so machen. Also das berührt mich emotional nicht. Vielleicht rezipiere ich das auch einfach nur anders als du. Das ist ja sehr durchaus möglich. Aber ich will nicht sagen, dass Heavy Rain in der Hinsicht ganz furchtbar und ganz schlecht ist, auch wenn ich kein Fan von Heavy Rain bin und von den ganzen Spielen von, wie heißt er denn?
David Cage,
ich komme nicht auf den Namen. Und auch kein David Cage-Spiele-Fan bislang bin und mir immer wieder denke, hoffentlich wird das nicht so geil, wie es sein könnte. Vielleicht, oder ganz sicher wird es irgendwann Spiele wie Heavy Rain geben, die das besser und auch erzählerisch besser umsetzen. Und dann finde ich sie vielleicht auch tatsächlich besser. Da sind wir auch vielleicht einfach noch in der Anfangszeit eines solchen Mediums. Aber im Moment, weil du gefragt hast, was die Entscheidungen angeht, ich bin kein großer Fan von Entscheidungen in Spielen, wenn sie storylastige Spiele sind. Ich finde viel besser. Und man sollte in der Hinsicht definitiv weiter experimentieren, aber von der reinen, was konsumiere ich am liebsten? Ich habe lieber einen Autor, einen guten Autor, der auf dem Fahrersitz sitzt und weiß, wo er hin will und was drauf hat, anstatt dass ich einen mittelmäßigen Autor habe, der mich da ins Lenkrad greift.
Das war Jochen Gebauer. Setzt die Diskussion doch gerne fort. Insbesondere die mit den Entscheidungen interessiert mich sehr, eure Gedanken dazu. Auf pixeldiskurs.de könnt ihr ohne Anmeldung kommentieren, könnt mit uns diskutieren. Auf Facebook, unsere Seite, Pixeldiskurs, oder auf Twitter, @pixeldiskurs, @StefanSimon, @TobiasKlöß, so wie immer. Außerdem noch als Schmankerl dabei, ja, wir haben diesen kompletten Vortrag von Jochen Gebauer aufgezeichnet. Der ist auch in ziemlich guter Audioqualität. Ich habe ihm den jetzt nochmal zugeschickt. Er hat gesagt, er würde gerne mal durchhören und schauen, ob da alles gut ist und toll ist und so, wie er sich das vorstellt. Wenn wir dann das Go bekommen, ich habe jetzt nichts gehört in der Richtung, aber wenn wir dann das Go bekommen, dann bringen wir den noch als Pixeldiskurs im Hörsaal Episode am Stück raus, sodass ihr auch da eure Position dazu nochmal ein bisschen erweitern könnt beziehungsweise tiefer in die Debatte einsteigen könnt. Jetzt habe ich das Plektrum fallen gelassen. Warte, ich muss jetzt zum Quiz überleiten. Deshalb habe ich wieder die geliebte, von unseren Zuhörern sehr geliebte Ukulele dabei. Habe jetzt gehört, Ukulele bitte im, bitte im Zaum halten. Aber für das Quiz finde ich das eigentlich ganz gut. Da passt das. Guck. Das Pixeldiskurs-Quiz. Tobi, bist du vorbereitet?
Vorbereitet aufs Quiz. Ja, wie soll ich mich denn auf Quiz vorbereiten? Da gibt es doch die Fragen, die sind uns doch immer unbekannt.
Ja, diesmal sind sie mir leider bekannt. Ich habe nämlich leider niemanden gefunden, der jetzt personalisierte Fragen für uns erstellt. Üblicherweise haben wir immer Leute, die sagen, hey, wir schicken euch hier Quizfragen zu. Diesmal bin ich über ein Quiz gestolpert, und zwar eines von Wladimir Miller von wowartopia.wordpress.com. Und der hat ein kleines Quiz erstellt. Wie gut kennst du dich mit Videospielen aus? Ich habe gedacht, ich bringe das einfach mal mit. Er bezeichnet das schon als fortgeschrittene Stufe. Ich finde, das ist eigentlich alles ziemlich leicht. Ich habe es mal gemacht, 100% richtig. Also Tobi, die Anforderung, die Messlatte ist hochgelegt. Und demnächst hat er mir noch geschrieben, ich habe ihn nur angesprochen, habe ihn gefragt, ob das okay ist, wenn wir das jetzt nehmen. Und er hat gesagt, er macht demnächst auch nochmal ein schwereres, dann können wir das auch verbauen. Es gibt jetzt diesmal, es gibt ein bisschen mehr Fragen, aber die sind alle sehr kurz und einfach zu beantworten. Du hast immer 3 Möglichkeiten. Es gibt 10 Fragen. Und ich gebe dir, du musst erst die Fragen beantworten. Ich kreuze sie sozusagen hier für dich an. Und danach können wir dann schauen, ob du richtig liegst. Frage Nummer 1. Von wem wird Link im Spiel Ocarina of Time geweckt? 3 Antwortmöglichkeiten. Ich mache jetzt A, B, C. A, Dari, B, Navi, C, Nari.
Sag nochmal B und C.
B, Navi, C, Nari.
Ich glaube, es ist B, aber das klingt zu sehr nach Navi. Aber es ist nicht Navi und es ist dieses kleine blaue Ding, was so rumfliegt. Also ich habe es nie gespielt. Fee. Hm? Diese Fee, die ganze Zeit. Link, Link, listen, Link, Link,
Nummer listen. Nummer 2. Das sage ich dir am Ende.
Ach so.
Also, wobei, ich weiß die Antwort. Insofern kann ich es dir auch jetzt sagen eigentlich, ne?
Ja.
Ich kann es dir auch jetzt sagen. Ich weiß die Antwort. Ja, Navi ist richtig. Richtig! Bibim! Ja, ach so, warte, ich hatte ja diesen Ton immer. Nummer 2. Bam, 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 bam. Von welchem Pokémon wird Professor Eich in Pokémon Gelb angegriffen? A. Radfratz. B. Taubsi. C. Pikachu. Radfratz, Taubsi, Pikachu. Von welchem Pokémon wird Professor Eich in Pokémon Gelb angegriffen? In Pokémon Gelb.
Ja, ich habe das gespielt. Ich bin gerade am Überlegen. Also es ist nicht Pikachu, weil Pikachu wird dann eingesetzt als allererstes zum Bekämpfen. Und es ist da in Vitania City am Anfang. Das ist nämlich der einzige große Unterschied in der Story. Also einer der größeren Unterschiede. Dass man nämlich dann nicht in das Labor geht und sich eins aussucht, sondern dass man dann halt zu spät kommt, alle sind weg und dann wird er aber angegriffen und dann hat er noch Pikachu. Aber ich glaube, es müsste Taubsi sein, weil das dann auch besonders einfach ist wegen dem Elektro-Pokémon. Wobei ich mich gerade frage, warum Taubsi ihn angreift. Ob es nicht doch Radfratz ist. Es ist Radfratz.
Ist leider falsch. Pikachu.
Es ist Pikachu.
Ja, und ich glaube, deshalb gibt er es ihm dann mit. So wie in der Serie ja auch.
Ah, ja.
Frage Nummer 3. Bom, 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 bom. Welche Waffe nutzt Sora aus Kingdom Hearts? A. Pistolenschwert. B. Ein normales Schwert. C. Schlüsselschwert.
Schlüsselschwert.
Richtige Antwort von Tobias Klöß. Frage Nummer 4. Bom, 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 bom. Wie heißt Solid Snake aus Metal Gear Solid mit Vornamen? A. John. B. David. C. Sam.
Der hat einen Vornamen.
Ja, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, die Antwort habe ich auch, ich habe sie richtig gehabt, aber ich habe sie geraten. Sam. Solid Snake aus Metal Gear Solid mit Vornamen. John, David oder Sam?
Sam klingt mir so. Also eher John, sowas Standardmäßiges. Aber ist er vielleicht David? Ich glaube, er heißt David.
Richtige Antwort, er heißt David. Jetzt ist hier ein Bild, wie heißt dieser Killer? Agent? Weißt du vielleicht auch so. 21, 69. Und 47.
47.
Tja, das ist jetzt nur wirklich, ne? Das war der falsche Ton. So. In welchem Land, eine Frage für dich, spielt Assassin's Creed 2?
In Italien, in Florenz.
Wer beschützt die Little Sisters in Bioshock? A. Big Brother. B.
Big Daddy.
Richtig. Frage Nummer 8. Bam, 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 bam. Welche Farbe haben Sonics Schuhe? Weiß-rot, blau-rot, weiß-blau.
Blau-rot. Nee, rot. Nee, blau. Ah.
Weiß-rot, blau-rot oder weiß-blau?
Er ist ja selber blau.
Er ist selber blau-weiß. Also weiß-blau.
Ja. Ich glaube, er hat rote Schuhe an.
Also blau-rot oder weiß-rot?
Blau-rot.
Leider falsch. Weiß-rot.
Na, hatte ich zu tendiert, aber dachte mir, aha. Aber ja, ist besser, weil sieht man auch besser.
Nummer 9. Bom, 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 bom.
Die dumpste Frage.
Welches Fortbewegungsmittel nutzt man bei Beyond Good and Evil auf dem Wasser? Hoverboard, Jetski oder Hovercraft? Hovercraft, komplett richtig geraten. Habe ich aber auch gemacht, habe auch geraten. Und die letzte und 10. Frage. In welcher Stadt spielt Resident Evil 2? Gotham City, Bright Falls, Raccoon City.
Sag nochmal.
In welcher Stadt spielt Resident Evil 2? Gotham City, Bright Falls, Raccoon City.
Es gibt einen eigenen Teil, Raccoon City, aber ich sag, es spielt auch in Raccoon City.
Ja, selbstverständlich. Das ist richtig, Tobi.
Was ist denn das zweite? Also das erste ist Batman und das zweite ist?
Bright Falls? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Deine Punktzahl, 100%. Wobei, warte mal, nee, ich habe immer die richtigen. Stimmt gar nicht. Ich habe immer die angekreuzt, die richtig waren.
Hä, ich hatte doch zwei falsche oder so, 80.
Ja, irgendwie sowas, 70, 80, irgendwie so, keine Ahnung.
Ja, ist ja auch.
Nee, ist nicht egal, ist das Quiz, das ist super wichtig.
Ja.
Das ist der wichtigste, elementarste Teil dieses Podcasts.
Ja, aber vielen Dank für dieses Quiz. Ich fand das auch mal ganz, ganz so mit mehreren einfachen Fragen, wo man so drauf antwortet.
So Schnellfeuerfragen.
Wir könnten mal vielleicht so ein. Also wir haben ja auch einfache und dann schwerere, aber wir könnten so, wir könnten mehr Fragen machen und am Anfang so richtig, richtig einfache zum Reinkommen, so ein bisschen wie Wer wird Millionär-mäßig.
Ja, aber das wäre dann so eine große Rubrik. Ich finde 6 Fragen eigentlich schon ganz okay.
Ja, das stimmt.
Reicht schon. Vielen Dank, Wladimir Miller, für diese Fragen. Ihr könnt seinen Blog besuchen, wowartopia.wordpress.com, und dort wird er demnächst auch noch ein schwereres Quiz basteln. Tobi, nächste Woche geht's schon wieder nach Kassel. More Than Games 3. Das war ja jetzt mit Jochen Gebauer ein verschobener Termin auf diese Woche. Und zwar ein weiterer Vortrag mit dem Titel Digital Dirty Talk. Sexualität in Video- und Computerspielen. Referentin ist Nina Kiel. Liebe Grüße. Sie ist freischaffende Autorin bei superlevel.de, arbeitet auch an einem eigenen Spiel. Weitere Infos findet ihr auf ninakiel.de. Und der Vortrag findet am 1.12. statt, um 18 Uhr, im Hörsaal 4 der Arnold-Bode-Straße 12 in Kassel. Wie ihr wisst, endet jeder Song der Woche. Nein, mit dem Pixel-Diskurs-Podcast.
Mit dem Song der Woche endet der Pixel-Diskurs-Podcast. Nach dem Song der Woche lösen wir uns in Luft auf in ein Logikwölkchen.
Also, jeder Song der Woche endet mit dem Pixel-Diskurs-Podcast. Ihr könnt mir eine Audiodatei schicken, ihr könnt mir einen Link schicken an simon@pixeldiskurs.de. Das ist meine E-Mail-Adresse. Dieses Mal haben wir ein Stück von Annika Endres, einer Musikstudentin aus Freiburg, einer Pianistin. Und sie spielt von Kapustin die Toccatina-Etüde, eine Kombination aus Jazz, Harmonien und klassischer Musik. Sehr spannend, wie ich finde. Außerdem bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Jede Woche hört ihr unseren Podcast auf pixeldiskurs.de, immer sonntagmorgens. auf iTunes und sämtlichen Podcast-Services. Ihr könnt unsere Facebook-Seite liken, ihr könnt uns auf Twitter folgen, @pixeldiskurs, @stefansimond, @tobiasklöß. Ihr könnt uns Kommentare und Feedback dalassen, immer an simond@pixeldiskurs.de. Und ich freue mich darauf, Rainer Schauder einzuladen und mit ihm ein bisschen zu plaudern. Es würde mich sehr freuen, wenn das gelingen würde. Wir halten euch auf dem Laufenden. Bis nächste Woche.